The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast Kabarettist Christoph Sieber über den Stand der Dinge. Liebe Carla, da sind wir wieder.
Hallo, lieber Chris.
Hallo, liebe Carla. Das ist jetzt schon länger her, dass wir das letzte Mal ein Interview aufgenommen haben, gell? Ich weiß gar nicht mehr genau mit wem. Aber es ist etwas her. Und jetzt befinden wir uns quasi in der, so wie ich immer, ich meine, das ist natürlich alles selbst ernannt, aber in der vierten Staffel meiner und unserer Sendung. Und das ist die erste Folge mit dir heute. Und wir beschäftigen uns mit dem Stand der Dinge. Wir haben den Christoph Sieber zu Gast und ich schätze mal, es wird eine politische Sendung. Ganz in deinem Sinne, oder?
Völlig in meinem Sinne. Ich bin ja jetzt auch ganz tief im Politikstudium drin, also ich kann jetzt noch mit ein bisschen mehr Fakten und wissenschaftlichen Sachen glänzen. Deswegen hoffe ich werde hier ein großer Beitrag sein.
Ja, das war der Sinn der Sache. Wir können ja mal darauf hinweisen, dass wir haben mal zur vierten Sendung aufgenommen mit dem Matthias Richling noch zusammen. Christoph Sieber, du und ich. Und ja, da war natürlich der Hauptfokus auf den beiden, da kamst du gar nicht so viel zu Wort und deswegen dachte ich, es wäre auch mal ganz wichtig, dass du auch mal sozusagen dich persönlich mit dem lieben Christoph austauschen kannst, weil ich glaube, er ist auch eben gedanklich auf deiner Ebene, also so ein bisschen in der, würde ich mal sagen, so geht so in die gleiche Richtung und ist trotzdem ja auch schon ein alter weißer Mann ja trotzdem, aber eigentlich einer von den Guten.
Wir werden es sehen. Ich werde mir danach ein Urteil bilden. Ich sage ja jetzt noch nicht zu viel. Ich bin da immer ein bisschen kritisch und dann kann ich mir danach dann sagen, ob es für mich gut war oder nicht. Ich werde ganz gespannt sein auf jeden Fall.
Alles klar. Und wer sich jetzt so ein bisschen über das Ruckeln von der Carla wundert oder so, über die Bildauflösung, wir befinden uns in Darmstadt. Also das, Leute, das müsst ihr einfach auch mal respektieren. In Darmstadt ticken die Uhren anders und da ist es immer noch viel, viel aufwendiger für uns, überhaupt eine Internetstandleitung herzustellen.
Auf jeden Fall, es ist eine Katastrophe hier.
Ja, absolut. So, jetzt lassen wir ihn mal rein. Er steht nämlich schon vor der Tür und freuen uns auf den Christoph Sieber.
Ja, ich bin da. Was willst du wissen? Hast du Fragen? Hast du keine? Ist es dir egal? Also, es war schön mit euch.
War schön, Christoph. Vielen Dank. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Und alles Gute, ja, für die Zukunft.
Ja.
Und da ist er schon wieder. Der liebe Christoph. Herzlich willkommen.
Wie schon wieder? Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich wusste gar nicht, dass es dich noch gibt, weil jedes Mal dachte ich, er hört auf, er macht nicht mehr weiter und dann denkst du, guck mal, jetzt macht er doch noch weiter. Du bist einfach einer, der nicht aufgibt und das finde ich bewundernswert. Einer, der sagt, ich mache immer weiter. Und das ist ja genau das, was wir brauchen, so Leute, heutzutage.
Ja, vielen,
ich
vielen.
Wegen jedem kleinen Ding mal aufgeben und sofort wieder aufhören und sagen, ah nee, komm, du ziehst das durch, großartig.
Ja, vielen lieben Dank. Deswegen, manchmal habe ich ja vielleicht ich brauche immer diese Rückkehr. Deswegen sage ich dann immer so, ach, ich glaube, ich höre auf. Und dann wieder, nein, ich bin doch wieder da. Und dann, ah, er ist wieder da. Das ist so einfach, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dir ja auch sehr viel zu verdanken habe, weil du mich ja auch quasi schon seit jetzt über 20 Jahren begleitest. Und in jedem Projekt, was ich mache, immer bist du der Erste. Du sagst immer, ich mache jeden Scheiß mit. Und dann, wenn ich die erste Sendung mache, lade ich immer dich ein, weil ich weiß, du kommst sowieso. Und wenn du kommst, kommen die anderen auch. Ja, ist immer so. Das ist einfach so. Wenn die hören, alle, egal wer, der Christoph ist dabei, vom Bundeskanzler bis zum Papst, dann, nee, ich meine es aber wirklich im Ernst. Also in der Kabarettszene ist es wirklich echt ein Faktor. Also, dass viele sagen, oh, wenn der Christoph Sieber, dann ist es bestimmt was Seriöses. Ja. Ist so, ist absolut so. Und das ist, mal sehen, ob wir heute das bestätigen können, ob es seriös bleibt. Aber ich habe auch dich sozusagen nochmal angefragt, jetzt für diesen Talk, weil ich gesagt habe, ich würde gerne reden über den Stand der Dinge. Wenn wir dich in die Sendung einladen, ist das natürlich immer ein politischer Talk auch, das ist klar, aber du bist quasi ja auch politischer Kabarettist, von daher passt das ja eigentlich. Ich habe für mich so gedacht, ich bin eigentlich gar nicht so auf dem neuesten Stand. Ich muss mich, also eigentlich ist es auch ein bisschen egoistisches Ding, dass ich mich einfach mal wieder ein bisschen aktualisiere. Brauche ich keine Nachrichten gucken, ja. Und dazu haben wir noch die liebe Carla, die du ja Gott sei Dank schon kennengelernt hast, was ja, mir entfallen war. Das war mir völlig Hallo. Entfallen. Ich hab dir geschrieben, Christoph, und hab gesagt, ach, dann du lernst du auch mal die Carla kennen. Dann habe ich aber vergessen, wir haben ja mit Matthias Richtling eine Sendung aufgenommen, da war die Carla ja schon dabei.
Ja.
Ja. Das heißt, ihr kennt euch, aber damals ist die Carla nicht so viel zu Wort gekommen. Ja.
Ja.
Nee. Ich, aber ist auch okay.
Ich werde mich bemühen, dass es heute nicht so ist.
Ja, ich habe ja
schon. Dass du auch öfter zu Wort kommst.
Ich habe eben gesagt, Christoph, jetzt, weil die Carla studiert ja Politikwissenschaften und du bist ja trotzdem auch eben vom Gedankengut auf ihrer Ebene, auch wenn du sozusagen ein alter weißer Mann bist. Ja, und das ist für die Carla ganz ungewohnt.
Das klingt jetzt sehr böse, das klingt jetzt sehr, sehr böse, aber so böse ist es oft gar nicht. Also.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja nichts studiert. Also deshalb bin ich da überhaupt auf keinem Stand mit dir. Von Augenhöhe kann keine Rede sein. Das Einzige, was ich habe, ist eine Meinung, die ich mir jede Woche zusammenraufe aus dem, was ich an Nachrichtenschnipseln so bekomme. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich habe auch wirklich Pantomime studiert. Also ich habe den schlechtesten Einstieg für politischen Kabarettisten, den man nur haben kann. Ich komme vom Schweigen.
Also aber daraus hast du ja einiges gemacht, muss man ja trotzdem sagen. Ja.
Sagt man so, ja.
Ja, habe ich gehört. Habe ich gehört. So, jetzt fange ich mal an mit einer kleinen Frage. Wie ist denn der Stand der Dinge? Wie ist denn die aktuelle Lage, Christoph? Was ist denn jetzt gerade, und das muss man ja deutlich sagen, kommen wir daran eigentlich vorbei an dem Thema Iran? Weil jetzt sind wir gerade brandaktuell drin, ne?
Ja, also erstens mal muss ich sagen, Hut ab, wie du es schaffst, an diesen Nachrichten vorbeizukommen. Also da muss man schon auch wirklich wollen. Mhm. Da muss man schon mit Ohren zu und Augen zu durch die Welt laufen, weil das natürlich, wir in einer Zeitenwende leben, die lang angekündigt war von Olaf Scholz, der ein oder andere wird sich erinnern. Jetzt ist sie da. Und natürlich ist die Frage, womit beschäftigen wir uns? Wenn man so durchs Internet klickt, ist es entweder der Benzinpreis, der hohe, der exorbitante, der, wo wir uns nichts mehr leisten können, wo uns die Regierung komplett im Stich lässt. Oder interessieren wir uns für die Menschen im Iran? Das ist die Frage, was uns momentan näher liegt.
Mm.
Und ich habe das Gefühl, und ich lasse mich da gerne berichtigen, aber vielen Menschen ist der Benzinpreis in Deutschland näher als das Schicksal der Menschen im Iran, im Nahen Osten, auch ein faschistoides Regime in den USA, kann man alles hinwegsehen. Aber wenn der Benzinpreis steigt, dann ist die Katastrophe da.
Ich sage jetzt aber auch mal so, dass natürlich auch eine gewisse Meinung herrscht, dass man dieses Gefühl hat, irgendwie brennt es da im Nahen Osten ja immer. Also da ist ja immer irgendwas so. Weil das ja dieser Konflikt ist ja, das ist ja kein neuer Konflikt, sondern ein neu entfachter Konflikt, dass vielleicht die Leute auch ein bisschen müde sind dann und sagen, das ist nicht in meinem Fokus, weil da ist ja immer irgendwas. Das wird auch noch in 50 Jahren so sein.
Ja, also ich glaube, jetzt hole ich weit aus. Ich glaube, wir müssen uns von der These verabschieden, dass wir auf einer Insel der Glückseligkeit in diesem Land leben und mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben. Das ist das, was uns 16 Jahre Frau Merkel erzählt hat und was danach die Politik auch weiterhin versucht. Es gab eine kurze Unterbrechung mit der Ampel und Herrn Habeck, die versucht haben, eine gewisse Realismus in die Politik und in die Gesellschaft hineinzuwerfen und zu sagen, wir müssen uns damit beschäftigen. Die Welt ist nicht mehr die sie vor 20, 30 Jahren war, und der weinen wir ein bisschen hinterher. Das war die Vorherrschaft der westlichen Welt, auch des weißen alten Mannes vielleicht auch ein Stück weit, die Weltgeschichte bestimmt haben, die mit wirtschaftlicher Macht ganz viel erreichen konnten und auch erzwungen haben in der Welt. Und diese Zeit ist einfach vorbei. Das ist spätestens mit Putins Einmarsch auf der Krim vorbei. Da hat man noch ein bisschen drüber hinweggesehen und hat das noch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, hat so getan, als würde das eine kurze Nuance der Geschichte sein, was es ja dann nicht war. Das ist ja dann später auch klar geworden. Das ist mit dem Aufstieg von China eine neue Großmacht, die entstanden ist, die auf vielen Gebieten uns auch wirtschaftlich in der Hand hat und wir in so vielen Abhängigkeiten in der Welt leben, dass wir nicht so tun können, als könnte Deutschland alleine, und das ist ja das, was die AfD so ein bisschen verspricht, dass wir, wenn wir alles kappen und Deutschland ist alleine und man wird wieder stark, wie es früher mal war, dieses Make Deutschland Great Again oder weiß ich, irgend so eine deutsche Markerbewegung, dass das funktionieren würde, und das funktioniert in dieser globalisierten Welt einfach nicht. Und gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass andere Länder aufgeholt haben, die sind besser geworden, die sind schneller geworden, die haben auf so vielen Gebieten aufgeholt, und wir glauben immer noch, dass wir mit den alten Technologien, mit den alten Tricks, mit den alten Techniken, die wir hatten, weiterkommen. Und das ist eine Illusion, dem kann man hinterherweinen, das finde ich auch okay, aber es hilft uns nicht weiter momentan. Also wir werden anerkennen müssen, dass diese Konflikte, die in der Welt stattfinden, Auswirkungen auf uns haben, und wenn es jetzt nur momentan der Benzinpreis ist, aber uns kann die Welt einfach nicht egal sein. Und uns kann nicht egal sein, ob die USA einen völkerrechtswidrigen Krieg momentan führen, und wir können, also ich finde, man kann dazu einfach nicht schweigen. Man kann sich nicht als Friedrich Merz daneben setzen und immer nur nicken und in einer einstündigen Pressekonferenz 3 Minuten zu Wort kommen und diese 3 Minuten dazu zu nutzen, sagen, Trump ist ein guter Typ. So, da muss
aber
ich sagen.
Was sollte man denn, also wenn Friedrich Merz dann überhaupt in der Lage dazu wäre, aber was wäre die bessere Reaktion?
Nee, die Reaktion, die jetzt Europa hat, ich nehme jetzt mal Europa, ich glaube, dass Deutschland alleine natürlich ein sehr kleines Land ist. Ich glaube, dass Europa als Gemeinschaft eine große Macht in der Welt hat, weil wir sind ein Absatzmarkt, wir sind ein großer Exportmarkt, wir sind eine Macht in der Welt, ja. Das ärgert ja auch die Amerikaner so ein bisschen, ja. Und ich glaube, dass die Europäer das, was sie groß gemacht hat, was sie stark gemacht hat, dass sie ein Verfechter der Menschenrechte und des Völkerrechts sind, dass sozusagen Recht und Ordnung, auf das man sich geeinigt hat, gemeinsam in der Völkergemeinschaft, dass die ihre Gültigkeit nicht verloren haben, nur weil in den USA Trump regiert oder Putin das missachtet, und dass wir jetzt nicht sagen können, wenn es der eine missachtet, das Völkerrecht, dann können wir es auch machen. Ja, dann ist sozusagen jetzt alles aufgelöst. Alles, was an internationalem Recht mal ausgemacht wurde, was Verträge, die unterschrieben wurden, ne, das sind doch alles Sachen, wo Europa eine große Möglichkeit und eine große Stärke hätte zu sagen, das sind unsere Werte, daran glauben wir und daran halten wir auch fest.
Bewegen wir uns nicht, also jetzt momentan, ich habe jetzt vorhin auch, weil ich mich auch mit der AfD jetzt länger nicht beschäftigt habe, aber und ich auch gesehen habe, ja, die ist eigentlich auch wieder gestiegen. Also so, es ist seit der letzten Bundestagswahl, also so, da sind wir schon bei irgendwie jetzt so quasi 25-26%, rein theoretisch auch, ja. Von den Umfragewerten und so, und dann denke ich so, ja, ist das aber dann die Tendenz, wo wir uns hinbewegen? Also dadurch, dass man hat ja diese ganzen eher konservativen, leicht nach rechts auch, je nachdem welche, ja, dann auch so diese Richtung irgendwie überall, auch in Europa, aber dann eben auch jetzt wie mit Trump oder so, man hat ja diese Tendenzen sind ja spürbar. Man hat ja nicht das Gefühl, ist rückläufig, oder? Also, dass man sagt, so, das ist wieder eine große liberale oder linke Kraft. Man hat auch eher das Gefühl, es geht für die eher konservativen, eher rechtsorientierten, eher jetzt gerade richtig, die haben Aufschwung, oder?
Absolut. Absolut. Und ich wehre mich auch dagegen, gegen die Formulierung, dass die AfD in irgendeiner Weise eine konservative Partei ist. Es gibt bestimmt einige Konservative in der AfD und auch einige Wählerinnen und Wähler der AfD sind bestimmt sehr konservative Menschen. Aber im Kern ist sie eine rechtsradikale Partei. Das muss man einfach immer wieder ganz deutlich sagen. Und ich glaube aber nicht, und das füge ich jetzt ganz bewusst hinterher, dass die AfD das Problem ist in diesem Land. Ja, die AfD ist nicht der Grund für die Erosion der Demokratie in diesem Land. Sie ist das Symptom. Sie ist ein Symptom. Also das Vertrauen in die Demokratie schwindet weltweit und in Deutschland auch inzwischen, weil die demokratischen Parteien nicht mehr in der Lage sind, selbst die einfachsten Probleme zu lösen. Und sie haben die immer wieder auf die lange Bank geschoben. Sie haben viele Dinge weggeschoben. Das ist der ausufernde Kapitalismus. Das siehst du weltweit. Im Prinzip hat der Kapitalismus die Menschen reich gemacht. Also hat Wohlstand geschaffen für eine große Menge an Menschen. Er hat aber gleichzeitig viele Menschen zurückgelassen. Und diese Menge der Menschen, die zurückgelassen wurden, die vergessen wurden, die wird größer. Und die werden auch ärmer. Die werden relativ ärmer, während es eine kleine Elite von Menschen gibt, die immer reicher werden. Und diese sehr reiche Elite hatte einen unglaublichen großen Einfluss auf die Welt. Du kannst das an 4, 5 Typen klar machen. Jeff Bezos, der eine unglaubliche Machtfülle angereichert hat, der nicht nur den amerikanischen Präsidenten in der Hand hat, sondern ohne den die Ukraine am nächsten Tag erledigt ist. Er hat mit Starlink ein Satellitensystem installiert, auf das alle zurückgreifen in Europa. Wir haben, glaube ich, in Europa noch 2, 3 französische Satelliten und sonst haben wir genauso wenig. Ja? Wir sind auch von Starlink unglaublich abhängig. Und wir schaffen uns weitere Abhängigkeiten, indem wir Palantir, wird jetzt in Bayern gekauft, eine Überwachungssoftware, ja, amerikanische. Ja? Wir sind im Social-Media-Bereich, im Computerbereich, wir führen jetzt eine Diskussion über einen Apple-Computer bei mir. Der andere hat vielleicht Microsoft drauflaufen. Ja? Die 98% aller Behörden laufen über Microsoft in Deutschland. Ja? Wenn Microsoft am nächsten Tag beschließt, dass sie eine Lücke, die sie selbst gelassen haben, nutzen, das, was man China immer unterstellt, ja, warum sollen sie das nicht machen? Ja, die F-35 Tarnkappenbomber, der hat die Bundeswehr sich aufgerüstet. Ja, das ist ein amerikanisches, Lockheed Martin ist ein amerikanisches Unternehmen. Ja, bis heute gibt es das Gerücht, dass es einen Ausknopf aus den USA gibt bei diesen F-35. Dass im Falle des Falles, wenn die Amerikaner beschließen, dass sie Europa lahmlegen wollen, einfach einen Knopf drücken müssen. Ne? Und das gibt in so vielen Bereichen so viele Abhängigkeiten ich wollte sagen, dass die demokratischen Parteien, da bin ich hergekommen, dass sie die Probleme lösen und sie müssen diese enorme Kluft zwischen sehr reich und sehr einflussreich und einer großen Menge an Menschen, die arm sind und ohnmächtig sind, die sich ohnmächtig fühlen. Und man kann denen noch lange sagen, dass sie gar nicht so ohnmächtig sind, solange sie das Gefühl haben, und da spielt halt auch ein Gefühl die Rolle, solange sie das haben, werden sie radikalisiert. Und die Radikalisierungstendenzen setzen sich natürlich übers Internet weiterhin fort. Man weiß, dass die Algorithmen im Internet einfach so funktionieren. Je radikaler eine These ist, desto erfolgreicher ist es. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der sich mit der Demokratieschulung an Schulen macht. Und er sagt, es gibt 2 Gruppen, die wahnsinnig erfolgreich sind bei den jungen Menschen. Und das ist die AfD. Also rechtes Gedankengut und Rechtsradikalität, also wirklich bis zu Holocaustleugnung, bis zu Ausländerremigration von allen, KZs wieder eröffnen, da werden Memes rumgereicht, da fällt dir die Kinnlade runter. Mhm. Und gleichzeitig Islamisten. Die Islamisten, die im Prinzip genau das Gleiche machen, nur vielleicht für migrantische Jugendliche eher zugespitzt oder zugeschnitten, die sagen, du fühlst dich machtlos, du fühlst dich nicht hier zu Hause, du bist heimatlos, wir geben dir eine Heimat. Komm zu uns.
Ja, das sind diese einfachen Formeln. Ich kenne das ja auch von aus der Schulklasse meiner Tochter, ja, die jetzt 17 ist, ja. Dass es viele gibt, die sagen, ja, wieso, die AfD ist doch gar nicht so schlecht, und die aber auch so ein bisschen weil die so einfache Botschaften hat, ja. Das ja auch, haben wir auch schon öfter mal hier in diesem Talk drüber gesprochen. Also dieses, so in einer chaotischen, wirren Welt, sagen die, es kann ganz einfach sein. Und dann sagen junge Leute, ja, warum eigentlich nicht? Die kennen aber auch quasi den ganzen Hintergrund gar nicht. Also sie wissen auch so gar nicht genau, was das eigentlich ist, so, sondern, und das ist ja auch ein bisschen die Gefahr, ja.
Ja, und das Zweite, ich habe mich da gestern mit jemandem drüber unterhalten und fand das einen sehr klugen Satz. Wer hat eine Vision von Deutschland, wie es in 30 Jahren aussehen soll? Mhm. Welche Partei hat eine Vision? Da kann man sagen, in Teilen die Grünen, weil die Grünen sagen, wir wollen ein saubere Energien, wir wollen Innenstädte ohne Verkehr vielleicht, oder wir wollen die Welt, sozusagen die Natur, vielleicht die Menschen mit dem Einklang der Natur. Also da gibt es irgend so eine Vision, die so E-Auto, also weiß ich, Wärmepumpe, ich sag mal, da gibt es so viele kleine Facetten von dem, wie das sein könnte. Und die zweite Partei ist die AfD, die eine ganz klare Vision von der Zukunft hat, die, die einen völkischen Gedanken hat, die sagt, also Deutschland ist weiß, Deutschland ist männlich, Deutschland ist frei von Ausländern, ist frei von allen Einflüssen von außen, wir wollen zurück zur D-Mark. Also, und das ist das, was Menschen aber brauchen. Also ich glaube, Menschen brauchen, und deshalb wählen auch viele aus der konservativen CDU inzwischen die AfD, weil sie sich da nicht mehr beheimatet fühlen. Sie haben da keine Heimat mehr. Und ich glaube, der Mensch braucht immer eine Heimat. Er braucht eine Perspektive und eine Heimat. Er muss wissen, wo ist er? Also wo bin ich zu Hause? Wo fühle ich mich wohl? Viele fühlen sich in der Gesellschaft nicht mehr wohl. Warum? Weil diese Gesellschaft mit Hartz IV entsolidarisiert wurde. Ja? Wir haben eine entsolidarisierte Gesellschaft. Wir haben vorher diesen Gedanken gehabt in der Gesellschaft, der ja eine Gesellschaft zusammenhält. Wir sind eine Gemeinschaft, und wenn jemand in Not gerät, wenn jemand in Armut gerät, wenn jemand krank wird, arbeitslos wird, dann hilft die Gemeinschaft. Dann stehen wir zusammen, weil es könnte mir auch passieren. Und wenn es nur ein egoistischer Gedanke ist, mir könnte es ja auch passieren, also helfe ich damit. Das ist mit Hartz IV eigentlich aufgelöst worden. Mit Hartz IV hat man gesagt, jeder ist sich selbst der Nächste, wir müssen die Leute mehr fordern. Man hat angefangen, Menschen am unteren Rand der Gesellschaft zu diskreditieren, als faul, als nicht zugehörig zu dieser Gesellschaft. Man hat im Prinzip die Gesellschaft gespalten, und das zieht man bis heute durch. Das zieht sich heute durch viele Reden, auch von Friedrich Merz durch, in der immer irgendjemand schuld ist. Jede Woche hat er jemand anders. Also es waren erst die Asylbewerber, die den Leuten die Zahnarzttermine weggenommen haben. Dann war es das Stadtbild, in dem ihm irgendwas nicht klar war, aber er wusste ja auch nicht genau was. Da hat er gesagt, fragt halt die Töchter, die wissen es dann. Und die Töchter haben gesagt, wir wissen es gar nicht, wer ist denn jetzt gemeint? Ja? Dann ist es als nächstes die Bürgergeldempfänger, die im Prinzip den wirtschaftlichen Fortschritt dieses Landes blockieren, die bremsen. Ja. Dann waren es die Grünen auch zeitlang. Jetzt bei Herrn Söder ist es jetzt Heidi Reicheneck, die ja für alles Elend in der Welt scheinbar verantwortlich zu sein scheint. Und ja, komischerweise nie Söder selbst, ja, also ja, der ja Landesvater ist, also der ja Macht hat, also der ja jemand, der Entscheidungen treffen kann, ja, der ja die Geschicke des Landes lenkt, und er schafft es trotzdem, das musst du dir erstmal vorstellen, dass du als so ein mächtiger Mann, der er ist, zu sagen, andere sind verantwortlich, ja, für alles. Da musst du erstmal hinkommen. Und das kommt bei den Leuten irgendwann an, dass sie sagen, ja, die Politik, die sind alle verlogen, weil das ist, Hannah Arendt hat das mal gesagt, ich habe das ja im Programm auch drin, der sagt, die Lüge ist ja in die Welt nicht gekommen, dass irgendwer die Lügen glaubt. Darum werden Lügen nicht verbreitet. Propaganda funktioniert nicht so. Propaganda funktioniert, dass so viel gelogen wird und Lüge in die Welt, und das ist das Donald-Trump-Prinzip, so lange, bis keiner mehr irgendetwas glaubt. Hm. Das ist der entscheidende Punkt. Du musst die Leute dahin kriegen, dass sie sagen, es ist gar nichts zu glauben. Und so sind die jetzt inzwischen. Sie glauben den Parteien überhaupt nichts mehr. Egal, was sie sagen, sie glauben ihnen nicht mehr. Sie haben jetzt eine ganz schwierige Rolle. Ich möchte die nicht, weißt du, ich spiele mich hier auf als der Bescheidweiser. Ich möchte es auf gar keinen Fall machen. Das ist das Schlimmste. Ich freue mich ja, dass ich jeden Abend auf der Bühne stehen darf und die Leute ein bisschen durch den Kakao ziehen darf. Und letztendlich an dieser Macht auch ein bisschen sägen darf. Aber gleichzeitig bin ich auch erschrocken über das, über die Rolle des Kabaretts momentan. Ja, wo sollen wir ansetzen? Ja, weil wenn ich das politische System jetzt auch noch weiter diskreditiere, dann ist vielleicht sogar die stabile Mitte, die ich ja vielleicht im Programm habe, das ist ja eine stabile Mitte, die vielleicht nur sagen, ich kann da humorvoll drauf gucken und ich nehme jetzt nicht alles für bare Münze, was die Rechten und die Linken und die Extremisten und die sagen, ich bin noch weiterhin stabil geblieben. Ja? Ich habe noch Humor, ich kann noch drüber lachen. Vielleicht verlieren die auch noch die Hoffnung, ja. Und dann haben wir die Kacke am Dampfen, ja, weil wenn uns diese Mitte verloren geht, also diese, man hat ja gelacht über die Mitte, auch über Helmut Kohl und Angela Merkel und die Mitte war Kartoffelsalat und dichte Fenster, was sie mal, Deutschland ist dichte Fenster, hat ja Frau Merkel mal gesagt, so, ja, aber das ist halt Mitte, ja, die Mitte ist halt Leute, die halt sagen, dichte Fenster ist mir wichtig, ja, so, ja. Und die ist aber enorm wichtig für eine Gesellschaft, dass du eine stabile Mitte hast, ja. Und die aber ist
sag mal, wenn ich will mal ganz kurz auf dieses AfD-Thema kommen, weil wir nicht, alles gut. Muss ich nicht, den Carla entschuldigt sich auch manchmal viel zu viel bei mir, habe ich auch vorhin im Vorgespräch habe ich gesagt, Carla, entschuldige dich doch nicht immer.
Ja, aber es hat auch, es könnte ja auch ein Gespräch sein, weil Carla kommt jetzt schon wieder gar nicht mehr zu Wort, weil der alte weiße Mann
den Gesprächspartner an sich gerissen hat. Die Carla darf bestimmt, die ist schon, die steht schon in den Start, die hat sich schon Notizen gemacht. Alles klar. Gleich geht's los, ich sag's dir. Ich wollte aber nochmal da eben fragen, wenn man sagt, so jetzt, was du gesagt hast zum Beispiel, also du sagtest sowas ähnliches, wie für was steht die AfD zum Beispiel, Deutschland ist weiß und diese Vision, weißt du, so, darüber haben wir darauf nochmal zurück. Jetzt, wenn ich das zum Beispiel als Kurzvideo ins Internet stelle, es kommt ja eine Hasstriade auf uns zu, ja, da schreiben die Leute in den Kommentaren, und weil die ja nur letzten Endes auch in, jetzt zum Beispiel in dir oder dann in uns allen oder was auch immer, wie ein Abziehbild sehen. Die sehen ja auch so, hey, das sind wir diese, die immer nur darauf schimpfen, die immer nur so, und jetzt ist das natürlich ganz, ganz schwierig. Also man hat dann das ja quasi das Gefühl, die hören dir ja eigentlich auch nicht zu, sondern du machst einfach nur den Mund auf und da gibt nur ein Reizwort und dann fangen die an, schon Kommentare zu schreiben. Ja, wie kann man denn trotzdem eigentlich diesen Menschen vielleicht, die jetzt nicht total, sagen wir mal, in einem rechten Gedankengut aufgehen, wie kann man denn denen trotzdem klar machen, dass es eigentlich eine Zukunft zum Beispiel mit der AfD nicht so empfehlenswert möglicherweise ist, weil vielleicht eben auch aus zwischenmenschlichen Gründen oder weil wir sozusagen eben für eine gewisse Wertigkeit stehen in unserem Land, sagen, wir wollen gerne zum Beispiel eine gewisse Toleranz weiterhin führen und so weiter. Also so, wo man sagt, wo man jemand persönlich ansprechen könnte, das willst du doch auch, weißt du so, das willst du doch auch. Willst du das nicht auch? Also so, wir wollen doch hier alle, weil ich glaube manchmal, dass das theoretisch ja eher vielleicht dazu führt, oder der einzige Weg ist, damit diese Fronten sich nicht so verhärten, weil die sind so hart, die Fronten, oder?
Ja, also bestimmt. Zwei Dinge dazu. Ich glaube erstens mal, dass es ein Trugschluss ist zu glauben, dass das, was bei Social Media stattfindet, irgendein Diskussionsforum wäre, in der Meinungen ausgetauscht werden im Sinne von, ich stelle mein Weltbild zur Verfügung und stelle das anderen vor und andere kommen mit ihrem Weltbild und wir tauschen aus, was ist daran gut, was ist daran schlecht, wo kann ich lernen, also wo kann ich dazu lernen, wo kriege ich einen Aspekt, den ich so noch nicht gehört habe. Das hieße ja, dass ich bereit bin, mich überzeugen zu lassen. Und wir erleben das bei Social Media halt überhaupt nicht. Deshalb lese ich, aber das habe ich dir ja schon gesagt, überhaupt keine Kommentare, weil ich nicht daran glaube, dass wir da weiterkommen. Also an dem Punkt glaube ich nicht, dass wir weiterkommen. Also ich stelle meine Videos zur Verfügung für die Klientel, die das hören wollen und die bereit sind, sich diese Meinung anzuhören, und erwarte aber auch nicht, dass alle das gut finden, weil das ist ja auch ein Trugschluss zu glauben, dass das, was ich mache, die einzige Wahrheit ist, die es gibt. Und natürlich gibt es unumstößliche Dinge. Also ich glaube, dass du kannst gewisse Grundgesetze der Physik, der Mathematik, die kannst du nicht in Frage stellen. Ja, also selbst das wird ja inzwischen gemacht. Also da muss man ja auch sagen, okay, da hört es dann bei mir aber auch ganz auf. Also das sind für mich auch Leute, wo ich einfach sage, da hat wirklich nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern da hat auch der wirkliche Verstand ausgesetzt. Und ich glaube auch, dass wir die nicht zurückgewinnen. Ich glaube, dass es aber Leute gibt, die zu überzeugen sind, und da glaube ich, dass wir, wenn du sagst, die Fronten sind zu verhärtet, glaube ich, dass wir alle lernen müssen, dass der andere immer ein Mensch ist, ja, also selbst wenn er AfD wählt oder wenn er ein überzeugter Nazi ist oder weiß ich was, also auch Islamisten oder Extremisten in jeglicher Hinsicht, es sind ja am Ende Menschen und wir müssen sie als Menschen wahrnehmen, ja. Und deshalb ist das die Grundebene, die wir nicht verlassen dürfen. Und natürlich aber, machen das viele.
Weiß ich einfach, weil ich manchmal einfach glaube, dass es gibt einfach auch so diese typische, ich weiß nicht, ob es typische AfD-Wähler sind, es wäre auch die Frage, was der typische AfD-Wähler, aber die glaube ich hören in dem Ganzen, was die AfD so von sich gibt, dass die hören, ach, das sind halt welche, die kümmern sich wieder um uns und das sind welche, die haben den Fokus wieder auf mir mehr. Und ich glaube, die sehen dann gar nicht, dass vielleicht ein eher rechtsorientiertes Gedankengut, das sehen die nicht so im Fokus, sondern die haben nur am Ende dieses, da kümmert sich jemand um mich und die anderen kümmern sich nicht um mich. Und das ist, glaube ich, so manchmal die Kraft, die da drin steckt für diese Leute. Dass sie dann, wenn du dann was sagst, oder die Carla sagt was, oder ich sag was, dass die da sich total getriggert fühlen, weil die sagen, ja, aber wie, ihr redet hier gegen jemand, der sich doch jetzt aber eigentlich um mich kümmern will. Weißt du, so.
Der das behauptet. Ich glaube, das ist für mich der große Unterschied. Weil natürlich. Ich das erzähle ich ja auch abends auf der Bühne immer, also allein die Remigrationspläne, die da vorliegen, sind ja für uns Deutschland, wenn man jetzt Deutschland als Land oder als Gesellschaft oder als Gemeinschaft sieht, eine Riesenkatastrophe. Ja, also wenn du siehst, in wie vielen Berufsgruppen inzwischen Menschen mit Migrationshintergrund einfach einen unglaublichen Beitrag leisten. Ja, also wie viel auch Menschen mit Migrationshintergrund für diesen wirtschaftlichen Aufschwung geleistet haben, allein im Ruhrgebiet. Ja, die Menschen, die in den Kohleflözen nach dem Krieg und in den 60er, 70er Jahren, als wir dringend Arbeitskräfte brauchten, wie viele da mitgeholfen haben, dieses Land groß zu machen und stark zu machen. Ja, für wie viele Menschen dieses Land auch Heimat geworden ist und für wie viele von diesen Menschen deutscher geworden sind als die Deutschen. Ja, also ich habe neulich in der S-Bahn eine Szene erlebt, wo jemand seine Füße auf die gegenüberliegende Bank drauf gemacht hat, so war nachts in der S-Bahn. Und da saß einer und er sprach gebrochen Deutsch und hat gesagt, mach's runter, ja, mach's runter. Weil es war eben ein deutsches Bedürfnis, diese Schuhe, die auf dem Polster sind, ja, dass die da nicht hingehören, ja, wo ich dachte, ah, guck mal, du bist ja jetzt deutscher als ich, weil mir war es egal, ja, also so. Das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel und vielleicht auch kein besonders schönes, aber es ist halt einfach so, dass wir in der Pflege, in wie vielen Bereichen sind wir abhängig von Menschen, die ihren Beitrag leisten. Wir könnten das ja auch in der alternden Gesellschaft, die wir sind. Ja, wir haben ja, die Boomer-Generation kommt ja erst noch in das Alter, wo sie krank, gepflegt, versorgt werden müssen. Wie sollen wir das schaffen? Ja, wie sollen wir das? Und dann kommt dann immer, ja, die deutsche Frau muss wieder mehr Kinder kriegen, wo ich denke, das ist ja eine Illusion zu glauben. Also da widerspricht alles dagegen. Also erstens mal dauert's, bis dann die Kinder im arbeitsfähigen Alter sind, 20 Jahre. Ja, nur ganz nebenbei. Also diese Spanne von 20 Jahren musst du ja irgendwie überbrücken, selbst wenn die jetzt alle da wären. Und gleichzeitig sagt ja auch jeder Soziologe, es wäre die größte Katastrophe, die wir jetzt hatten, wenn Frauen jetzt mehr Kinder kriegen würden, weil diese Arbeitskräfte würden uns fehlen. Ja? Also auf dem Arbeitsmarkt ist ja genau das, worüber jetzt wir momentan reden. Wie können wir es schaffen, dass mehr Frauen in den Arbeitsmarkt kommen und vielleicht auch aus der Teilzeit in die Vollzeit gehen können? Ja? Dann ist es doch sehr suboptimal, wenn sie schwanger werden und Kinder kriegen, weil dann werden sie erstmal auch wieder eine Zeit lang nicht zur Verfügung stehen. Ob sie das wollen oder nicht, ist für mich immer eine individuelle Entscheidung. Ja, aber es wird natürlich, hat das Konsequenzen. Ja. Und natürlich haben wir ja eh schon die Probleme in den Kitas, in den Schulen, dass wir unterbesetzt sind ohne Ende. Ja. Also wenn jetzt plötzlich Millionen von Kindern dazu kämen, also rein theoretisch, ich denke jetzt ja nur rein theoretisch, das würden wir ja gar nicht gestemmt kriegen. Ja. Also wir müssen andere Lösungen suchen. Und es ist, und da schließe ich jetzt dann, da bin ich auch fertig, ich glaube, dass in großen Teilen der Bevölkerung einfach eine unglaubliche Realitätsverweigerung ist. Ja? Also die ist einfach da und man wünscht sich die Welt so, wie man sie gerne hätte. Und das kann ich auch verstehen. Ich verstehe das. Ich wünsche mir das ja manchmal auch. Ja? Manchmal redet man sich ja auch im Urlaub irgendwas schön, wo man sagt, oh, ist das nett hier. Und gleichzeitig denkt man, ey, die größte Scheiße, das war echt, ich habe diese 2000 Euro hier komplett in den Sand gesetzt. Das Hotel ist kacke, der Strand ist kacke, das Wetter ist kacke, irgendwie die Leute mag ich nicht. Ja? Das Essen ist beschissen. Ja? Und dann sagt man, ah, ist aber schon schön hier irgendwie, weil man irgendwie denkt, ich muss es mir irgendwie dann doch nett machen. Ne? So. Ja. Und in der Situation sind wir, ja. Wir versuchen uns das schön zu reden, wie es sein könnte, wie es vielleicht mal in einem Urlaub von vor 10 Jahren, da war das doch alles. Vielleicht ist man sogar an dem gleichen Ort, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, man ist an dem gleichen Ort wie vor 10 Jahren und vor 10 Jahren war es der Traumstrand. Inzwischen sind 10 Jahre ins Land gegangen und du bist am gleichen Ort. Ja? Der ist komplett zugemüllt, ja, es ist zugebaut mit irgendwelchen Betonbauten. Ne? Das Essen, was früher ursprüngliche Küche war des Ortes, ist inzwischen einem Fastfood-Kack weltweit gewichen. Das Wetter ist diesmal noch beschissen und die Leute sind alle frustriert und sind unfreundlich und weiß ich was. Und ich auch. Und dann sitzt du da und denkst, ah ja, ich hätte es gern wie vor 10 Jahren. Ja, aber so ist es halt nicht.
Ich würde jetzt auch ganz kurz eine Sache dazu sagen, weil ich ganz schwierig finde. Ich studiere ja Politikwissenschaft und Soziologie. Und genau, habe ich auch schon viel über das Thema nachgedacht. Ja, wir brauchen ja Menschen in der Pflege oder wir brauchen Menschen, die uns unterstützen. Wer macht die ganze Scheißarbeit, in Anführungszeichen, wie Deutsche das gerne sehen, wenn wir keine Zuwanderung haben oder wenn wir keine Migration haben? Das haben ja auch Wirtschaftsweisen von der CDU gesagt. Ja, wir brauchen die Leute, wir brauchen Leute aus dem Ausland. Ich finde aber, was da ein ganz schwieriger Schritt ist, dass man Menschen auf ihre reine Funktionalität runterbricht. Also man muss da wirklich ganz, ganz aufpassen, dass man Menschen nicht darauf runterbricht, was sie für eine Gesellschaft leisten können. Wir haben in Deutschland das Recht auf Asyl und es ist gut, dass wir das haben. Wir haben es aus einer historischen Verantwortung. Wir sind dazu verpflichtet, Menschen Asyl zu gewähren. Das ist nichts, was wir aus gutem Willen machen. Das ist etwas, wozu wir verpflichtet sind. Und ich glaube, das vergessen viele Menschen, was wir eben in unserem Grundgesetz stehen haben und dass die teilweise Artikel auch wirklich unabänderlich sind. Die sind nun mal geschützt. Und wir haben die Würde des Menschen, die im absoluten Fokus steht vom Grundgesetz. Und diese Würde des Menschen ist kein Bürgerrecht, die ist ein Menschenrecht. Und ich glaube, da muss man wirklich nochmal ganz klar drauf zurückkommen und sagen, man darf überhaupt nicht anfangen, so zu tun, als würde Deutschland irgendeinem Land was Gutes tun, indem es Menschen aufnimmt. Es ist nicht toll, es ist nicht lobenswert, es ist das absolute Basic, was wir müssen. Wir müssen diese Menschen aufnehmen. Es ist einmal einfach eine soziale Pflicht und es ist auch einfach eine rechtliche Pflicht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt auch im Studium viel mehr noch gelernt habe. Auch, das kann man auf andere Sachen anwenden, dass die AfD verboten werden soll. Das ist einfach, das ist Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es steht da einfach drin, dass in dem Moment, wo Parteien verfassungsfeindlich sind, sie verboten werden müssen. Das ist in unserem Grundgesetz so festgeschrieben, unabänderlich. Und ich glaube, da muss man ein bisschen drauf achten, dass man nicht nur sagt, ja, wir machen das jetzt, weil hier, wir müssen das mal prüfen oder so. Nein, es ist eine Rechts-, in Teilen rechtsextreme Partei, die gesichert so festgestellt ist. Und da muss man sagen, dann ist es die Pflicht dieser starken Demokratie, diese Partei zu verbieten. Und dann ist es auch erstmal unabhängig davon, ob es danach diese Meinung trotzdem noch gibt. Das steht auf einem anderen Blatt. Es ist erstmal einfach eine Verpflichtung. Und ich glaube, da muss man manchmal wirklich auch zu den Fakten zurückkommen. Und ja, ich verstehe das total, dass man sagt, man will Politik irgendwie attraktiv für Menschen machen. Man will sagen, wir brauchen irgendwie Leute, die es verstehen. Wir müssen es leichter machen. Aber Politik ist nun mal nicht leicht. Wenn man Konflikte erklären will, die sind nicht leicht. Wenn man das mit Iran in den USA oder so verstehen will, wenn man Afghanistan verstehen will, das sind keine leichten Konflikte, die man Gaza gar nicht anzufangen. Das geht so viele Jahre zurück, hunderte Jahre. Das ist nichts, was man leicht erklären kann. Und ich glaube, man muss wegkommen von dem Gedanken, dass alles leicht sein muss, weil ist es nicht. Ich kann verstehen, dass es wichtig ist, auch mal einfach Tacheles zu reden. Ich glaube, viele PolitikerInnen haben verlernt, einfach mal zu sagen, hey, so ist es, ist gerade scheiße, wir müssen was verändern. Aber man muss trotzdem auch wegkommen von dem Gedanken, man kann es immer leicht machen. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber ich, irgendwie finde ich, merke ich jetzt gerade, dass es gibt so viele schlaue Menschen auf diesem Planeten, es gibt so viele Meinungen, manche sind mehr auf Fakten, manche sind weniger auf Fakten, man sieht, trotzdem gibt es diese Meinung. Und man muss aber da irgendwie hinkommen zu dem Konsens, ja, wir brauchen eine Plattform, wo die diskutiert werden können, aber man muss wegkommen von dem Gedanken, man kann alles in drei Worten erklären und die AfD kriegt das auch nicht hin. Die kriegt es auch nicht hin, alles in drei Worten zu erklären. Also
ich musste lachen, als du gesagt hast, wir haben so viele schlaue Menschen auf der Welt und ausgerechnet Friedrich Merz ist Kanzler geworden. Was für ein Pech auch. Also wo man einfach denkt, da haben wir echt richtig ja, Pech gehabt.
Richtig ins Klo gegriffen.
Du hast jetzt zwei Dinge erwähnt. Ich würde gerne auf den ersten Teil eingehen, den habe ich bewusst ausgeklammert. Also du hast da natürlich vollkommen recht. Also das ist für mich keine Frage. Also für mich ist das Recht auf Asyl unumstößlich. Ich glaube nur, dass wir Menschen, die im Zweifel sind und die jetzt gerade AfD wählen, dass wir die mit diesem Argument nicht kriegen können. Das ist ein Gefühl, was ich habe, weil sie sagen, da müssen wir das Recht ändern, also dass das Recht ist falsch, das würden die einfach sagen. Ich glaube, dass wir sie über die Vernunft kriegen können und zu sagen, pass mal auf, das sind die Bedürfnisse, die dieses Land hat und dieses Land steht nicht allein in der Welt. Also wir sind abhängig von den internationalen Märkten. Wir haben Exportweltmeister, also wir müssen in andere Länder, deshalb brauchen wir zum Beispiel den Euro. Man kann natürlich immer wieder sagen, wir müssen zurück zur D-Mark und das waren noch die besseren Zeiten. Ja, aber der Euro gibt uns die Sicherheit, dass wir innerhalb von Europa ohne Zölle, ohne Wechselkurse Waren exportieren und importieren können. Der freie Markt. Ich bin kein Gegner der Marktwirtschaft, ich bin ein Gegner des ausufernden Kapitalismus, ja, dessen negative Seiten inzwischen mehr überwiegen als die Vorteile. Aber die Marktwirtschaft an sich, dass Menschen Handel miteinander treiben, ich glaube, das macht die Welt friedlicher. Ja, weil jemanden, mit dem ich Handel treibe, der mir Sachen abkauft oder dem ich Sachen abkaufe, den schlage ich einfach nicht tot, ja, weil ich brauche den. weil ich weiß, das ist der Schuster, der macht Schuhe. Also jetzt, ich breche es jetzt mal ganz auf die ursprüngliche Gesellschaft, oder das ist der Bauer, der Kartoffeln anbaut, und wir essen gern Kartoffeln in der Familie. Da werde ich jetzt ja nicht rausgehen und den Bauern erschlagen, aber wer macht dann die Kartoffeln? Ne?
So. Ja, das sind ja auch, das sind ja diese ganz bewussten, es gibt ja immer diesen kapitalistischen Frieden, wo man einfach sagt, dass die Märkte bevorzugen einfach Stabilität, die brauchen einfach, das ist einfach so, man braucht Stabilität, um Märkte eben fördern zu können. Und dann gibt es ja aber auch diese ganz bewussten Abkommen, die auch, die gerade in der Nachkriegszeit dann gemacht worden sind, um zu sagen, okay, wir machen jetzt extra Abkommen, damit wir nicht nochmal einen Krieg anfangen, weil ja Frankreich auch unheimlich viel Angst vor einem wieder stärker werdenden Deutschland hatte. Und dann man einfach gesagt, okay, wir machen jetzt Abkommen und wir haben Handel miteinander und wir sind abhängig voneinander, einfach damit nicht passiert, damit nicht nochmal ein Krieg passiert. Und ich glaube aber einfach, vielleicht, auch wenn es traurig klingt, gibt es ja Ansätze, dass Leute sagen, es gab vielleicht in Deutschland, im direkten Kern von Europa, zu lange keinen Krieg und deswegen können Menschen sich das vielleicht nicht mehr vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich kann es manchmal nicht so richtig nachvollziehen, aber es gibt Theorien, die sagen, ja, es gab zu lange keinen Krieg, es war zu lange friedlich, was ja auch nur relativ ist, weil es überhaupt nicht friedlich ist auf der Welt, sondern einfach nur in unserem direkten Umkreis, weil in meiner Straße keine Granate explodiert, heißt es ja nicht, dass es keinen Krieg auf der Welt gibt. Aber so sind Menschen wahrscheinlich in Teilen einfach geworden. Also was du jetzt, Chris, am Anfang auch gesagt hast, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil du meintest, ja, irgendwie die Menschen sind halt einfach auch vielleicht müde davon und die können das einfach nicht mehr so gut hören. Ich habe gestern Nachrichten geguckt oder ich habe mich auch sehr viel mit dem Sudankrieg in letzter Zeit beschäftigt. Da kam die Zahl, innerhalb von 3 Tagen wurden 60.000 Menschen umgebracht. Und ich habe diese Zahl gehört und ich konnte mir in dem Moment überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, was bedeutet in 3 Tagen 60.000 Menschen, die getötet werden, wie viele Familien das sind, wie viele Identitäten und wie viele ausgelöscht wird. Und man ist aber total abgehärtet, weil man hört nur noch diese Zahlen. Ja, es wurden wieder 12 umgebracht. Bei 12 ist man schon so, naja, es geht ja. 12 ist ja gar nicht so viel. Wenn es dann in den 100er-Bereich geht, ist man so, okay, doch, da ist jetzt was passiert. Im 1000er-Bereich, irgendwann stumpft man ab. Aber es ist eine ganz große Gefahr, dass man abstumpft. Und selbst ich als Mensch, der sich sehr viel damit beschäftigt, sehe das an mir selber. Und ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst sein, wie unheimlich privilegiert wir sind und wie unheimlich ein großes Privileg es ist, dass wir einfach sagen können, wir machen den Fernseher aus, wir machen den Computer aus, wir gehen raus aus den sozialen Medien. Und in dem Moment, wo uns dieses Privileg nicht mehr bewusst ist, dass wir jetzt einfach auch nur drüber diskutieren können und es nicht um unsere Familien geht, die dahinter gestorben sind, sondern dass es um fremde Menschen geht, in dem Moment, wo wir dieses Privileg nicht haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man Menschen würdigende Politik machen kann. In dem Moment, wo man dieses Privileg nicht bewusst hat. Also, das also ich ist finde, für mich ich nicht glaube, vorstellbar.
Ja, also ich glaube natürlich, dass es gibt, ich kenne solche und solche Menschen. Also ich kenne auch welche, die auch, sagen wir mal, wenn man jung ist, man ist vielleicht dann auch noch, wenn man politisch sehr aktiv ist oder engagiert, vielleicht wenn man studiert ist auch, da will ich dich vielleicht auch nochmal ausklammern, ist vielleicht auch nochmal was anderes, da ist man ja voll im Thema. Aber dann ist man vielleicht, wenn man dann älter wird, gibt es welche, ich kenne welche, die sind genauso aktiv noch mit 50, als wie sie mit 20 waren. Es gibt aber auch welche, die natürlich sagen, okay, irgendwie habe ich auch das Gefühl, umso älter ich werde, ich merke, dass sich eigentlich alles immer wiederholt und dann erscheint so eine Müdigkeit und dann erscheint, also wenn ich dann eben Zahlen höre von Toten, das ist schon richtig, was du sagst. Natürlich, wenn man sich das vor Augen hält, wenn man versucht, das realistisch sich vorzustellen, ist das das Grausamste, was es gibt, aber das können wir ja nicht. Wir können das auch nicht jeden Tag machen. Das ist nicht, und wir sind gar nicht dazu in der Lage, weil das, was passiert, ist ja immer nur, was mir eigentlich wichtig ist, ist das, was mir eigentlich passiert. Das ist aber auch Evolution, also glaube ich, das gehört halt auch so ein bisschen dazu. Das ist ja nicht nur anormal. Wir können uns ja nicht um alles kümmern, sozusagen. Das ist völlig, ja. Zum einen, zum anderen denke ich natürlich, und das wollte ich nochmal auch wegen eben, weil du das sagtest, Carla, mit Asylrecht und das Ganze. Das wäre meine Frage jetzt eben auch in die Runde. Das Asylrecht, ist das denn auf, ist das immer noch, ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch immer wieder erneuert und abgeändert, das weiß ich nicht so ganz genau, aber ist das denn noch aktuell? Weil die Welt hat sich natürlich auch ganz stark verändert und ich finde auch, natürlich sind wir, ist es ja entscheidend und wichtig, dass wir das haben und dass Leute zu uns kommen können. Aber in einer globalisierten Welt, wo Grenzen fallen, wo immer mehr vielleicht dann Kriege passieren, wo Leute ja auch aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen und nicht nur, weil sie verfolgt werden, sondern weil man hier einfach auch vielleicht finanziell ganz anders dastehen kann, wenn man was draus macht, ja, sage ich mal, als in Herkunftsländern. Ist das denn dann noch anwendbar? Weil wo ist denn theoretisch dann die Grenze? Ich glaube, jemand, der möglicherweise von seinem Gedankengut mehr in Richtung AfD geht, fragt sich das möglicherweise auch, vielleicht auch nicht. Aber wo wäre dann die Grenze beim Asylrecht? Ist das Asylrecht vielleicht damals, als es wirklich entstanden ist, intelligenter, weil man sagt, naja, da kommen halt so viel Tausend oder Hunderttausend, aber jetzt sind wir in einer globalisierten Welt, wo es ja auch heißt, okay, wenn wir vielleicht nicht so sehr darauf achten, kommen vielleicht Millionen und dann irgendwann, also wo ist die Grenze, wäre dann die Frage, wo ist die Grenze? Gibt es überhaupt eine? Müssten wir anbauen? Das wäre ja die Frage. Müssten wir anbauen?
Also ich würde erstmal zu der... Ja, sag du ruhig.
Nein, ich dachte jetzt gerade, Chris hat hier ein großes Plädoyer für den Einmarsch wieder gehalten. Irgendwie beim Anbauen heißt ja die Vergrößerung des Reiches irgendwie. Wirst du jetzt bei AfD-Wählern jetzt direkt die Quote in der Sendung aber enorm angehoben haben, weil sie sagen, ah ja.
Ja, aber ich bin ja hier, ich muss ja ein bisschen die konservative Kraft hier darstellen. Ihr seid ja beide schon so liberal. Ich muss ja wenigstens mal ein bisschen provokativ in die Runde fragen. Ja.
Entschuldige, das war jetzt der Kabarettist in mir.
ich würde sagen, also einmal ist dieses Recht auf Asyl aktueller denn je. Es könnte, glaube ich, nicht aktueller sein, weil es gibt so unheimlich viele Gründe, warum Menschen fliehen. Und ich glaube, dieser wirtschaftliche Aspekt ist seltenst der allergrößte, weil es ist ja soziologisch bewiesen, dass Menschen da sind, wo ihre sozialen Kontakte sind. Das ist einfach das, was Menschen hält. Das sind da, wo deine Familien sind, da, wo du aufgewachsen bist. Das ist das, was dich hält. Und es gibt auf jeden Fall Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen fliehen. Aber das sind nicht so viele, wie man meint. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu beachten. Menschen gehen dahin, wo ihre Menschen sind, die sie lieb haben, die ihnen die Verbundenheit geben, die vielleicht die gleiche Hautfarbe haben, die gleiche Religion haben. Deswegen sieht man es ja auch immer wieder, dass Viertel sich eben vielleicht auch so aufteilen, dass man es dann irgendwie, dass man sagt, okay, das Viertel ist eher bekannt für die Kultur oder hier sind eher diese Menschen, weil Menschen sich zusammentun. Menschen tun sich zusammen in Gruppen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu beachten, dass Menschen ja auch auf gar keinen Fall fliehen, weil sie das wollen, sondern, oder in den seltensten Fällen. Und wenn, dann sind das Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, die aus Deutschland nach Dubai zum Beispiel gehen. Das sind ja zum Beispiel auch Wirtschaftsflüchtlinge, die meinen, ja, wir könnten weniger Steuern zahlen. Das sind ja tatsächlich Wirtschaftsflüchtlinge, wenn man das jetzt mal so sagen würde.
Aber wir haben ja zum Beispiel, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Carla, wir haben ja zum Beispiel jemanden, ich nenne ihn jetzt nicht mit Namen, bei uns arbeiten, den du ja auch kennst, einen jungen Mann aus Pakistan, der sehr fleißig ist, ja. Ich finde das Wahnsinn. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so sein persönliches Ding. Der will ja wirklich richtig Karriere machen, sozusagen. Der arbeitet so viel, dass er bei uns ja hinter der Theke manchmal einschläft, quasi. Weil er einfach müde ist, vom anderen Job gekommen ist, ja. So. Und der sagt ja ganz explizit, hat er zu mir gesagt, na ja, ich habe in Pakistan gar keine Möglichkeit. Also da, und alle, die er kennt, auch nicht. Da wird es da immer enger. Es gibt einfach zu viele Menschen dort. Und sie haben auch gar keine Möglichkeit aufzusteigen oder irgendwas, irgendwie wirtschaftlich. Es geht nicht. Deswegen, hier hat er alle Möglichkeiten. Das ist das, was er mir sagt. Also er sagt dann nicht, der ist nicht aus wegen Kriegssituationen. Das ist so ein Beispiel. Also ich will nur so sagen, ich glaube, und das ist aber für mich ja trotzdem okay. Ist ja nachvollziehbar. Der muss ja nicht wegen Krieg hierher kommen. Wenn er sagt, hier ist es super, hier kann ich mehr irgendwie, der will ja auch weiter dann, der will ja irgendwann auch nach Amerika und so. Also dann ist das ja eine gute Sache, aber ich glaube, wir können nicht wegdiskutieren, dass wir hier einfach bessere Möglichkeiten haben, auch wirtschaftlich bessere Möglichkeiten haben, als sagen wir mal in Pakistan. Also das einfach so vom Tisch zu schieben, das glaube ich, natürlich ist das reizvoll für Menschen aus dem Ausland, ist doch klar. Ich gehe doch eher dahin, wo ich Möglichkeiten habe, als da, wo ich eigentlich keine habe, oder? Also warum?
Ja gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf sein Leben eingehen. Ich kenne ihn privat ein bisschen, deswegen kann ich auch einfach sagen, ihm sind auch soziale Kontakte einfach nicht so wichtig. Ich habe ihn auch gefragt, warum arbeite ich so viel? Willst du nichts mit deinen Freunden machen? Er hat gesagt, nee, ich will nichts mit meinen Freunden machen, ich will arbeiten. Das sind Sonderfälle. Es gibt diese Menschen, das will ich auf gar keinen Fall abstreiten. Es gibt Menschen, die machen das so und das ist auch vollkommen okay, dass sie das machen. Aber im Vergleich zu Menschen, die aufgrund von einfach umwelttechnischen Sachen, weil ihre Inseln einfach absaufen, weil es sie einfach nicht mehr gibt, weil die einfach quasi solche Probleme haben, weil es immer härtere Wetterbedingungen gibt oder wegen Krieg oder wegen wirklich einfach politischer Verfolgung. Das sind so viel mehr. Und das sind die Menschen, die ja versuchen, in Familien zu flüchten, die versuchen, mit ihren sozialen Kontakten zusammen zu flüchten, die ihr Leben aufs Spiel setzen, die teilweise allein oder gar nicht ankommen. Ich glaube, das muss man einfach bedenken, dass die eben schon versuchen, zusammenzubleiben und dass dieses Recht auf Asyl unheimlich wichtig ist. Und weil du jetzt gesagt hast, die Grenzen schwinden.
Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Das ist ja, wäre jetzt nochmal die Frage, oder an euch beide auch, weil der Christoph ist ja auch noch da. Ich merke gerade, dass ich nur noch mit der Carla diskutiere. die Frage auch gerne an dich, Carla eben. Aber gibt es eine Grenze? Gäbe es theoretisch eine Grenze? Auch für euch, dass man sagt, irgendwann sind so viel da, wir platzen aus allen Nähten. Wir stehen in, auch selbst wenn wir im Café oder auf freien Plätzen, nur noch so eng zusammen, weil so viel da, jetzt mal überspitzt gesagt. Gibt es ein Ende oder gibt es das nicht? Muss man es einfach nur anders regulieren dann?
Für mich gibt es das nicht. Aber also, das ist, also das mit dem, dass man super, also ich meine, du hast es jetzt überspitzt dargestellt, deswegen, ich weiß nicht, was Christoph dazu sagen würde, aber kann er natürlich jetzt auch gerne, aber ich würde sagen, es gibt da kein Ende, weil in dem Moment, wo die Menschen fliehen aus Gründen, die völlig legitim sind, die wirklich, wenn man sich die Umstände anschaut, völlig, völlig legitim sind, was wir alle machen würden, wir würden alle aus den Gründen fliehen und wir sind nicht unverwundbar vor dem Krieg. Es ist, wir müssen uns da auch wegdenken von dem, was auch Christoph vorhin gesagt hat. Wir sind nicht so die Insel der Glückseligkeit, wir sind nicht völlig geschützt davon. Wir merken ja, es kommt immer mal so ein leichter, so ein kleiner Piekser, wo wir merken, ah krass, wir sind gar nicht so sicher, wie wir meinen. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz bewusst sein, wir sind nicht so sicher, wie wir denken. Und es ist alles sehr labil. Wir sind nicht so krass, wie vielleicht, wie man das meint. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann müssen wir merken, es ist einfach, wir leben auf einer Welt. Wir sind alle irgendwie einfach Menschen und wir haben kein Recht. Mir gehört Deutschland nicht. Uns gehört allen Deutschland nicht. Wir tragen das dazu bei, aber uns gehört das nicht. Und deswegen denke ich auch, es ist ganz wichtig, wenn Menschen Gefahr ist, nehmen wir ihn auf und müssen ihm helfen. Genauso würden wir es andersrum auch erwarten. Das ist absolutes Basic Menschenwürde, Menschenrecht.
Okay, aber jetzt interessiert mich, was Herr Christoph dazu denkt. Lieber Christoph.
Also ich glaube, natürlich gibt es immer eine Grenze, weil letztendlich wir auch natürlich auch unsere Gesellschaft sehen müssen. Und ich glaube, dass wir in unserer Bubble, in der wir in irgendeiner Weise besser gestellt sind und auch von dem Problem, die Migration mit sich bringt, vielleicht nicht so betroffen sind wie Menschen in anderen Stadtteilen, in anderen Städten, in anderen Regionen. Ich glaube, dass das schon Auswirkungen auf eine Gesellschaft hat. Und auch wir dürfen ja auch nicht außer Acht lassen, dass im Bund Dinge beschlossen werden, die dann die Kommunen ausbaden sollen und die sie vor große Probleme stellt. Übrigens hast du am Anfang gesagt, wir können ja nicht Millionen aufnehmen. Wir haben Millionen aufgenommen. Also wir haben, ich glaube, über 1 Million ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Das ist eine sehr, sehr große Zahl und das ist bei weitem die größte Zahl in Europa. Also auch das muss man sehen. Also ich glaube, dass Deutschland auch einen enormen Beitrag geleistet hat, auf den man, und deshalb finde ich, dass je länger ich drüber nachdenke, glaube ich, dass die Frage falsch gestellt ist. Also ich glaube, dass es nicht die richtige Frage ist, wie viele können wir aufnehmen, weil das impliziert ja, dass irgendwie die ganze Welt kommen wird. Das ist ja immer so diese, das ist ja so eine, man baut den Mount Everest auf und hat aber gar nicht den Mount Everest, sondern nur den Harz vor sich. Also weißt du, das, was ich meine? Natürlich könnten alle kommen. Ja, oder alle, die berechtigt sind. Und das sind dann im Normalfall auch sehr, 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 sehr viele Menschen. Ja. Und dann käme dann dieser Ding, dass der Marktplatz voll ist, dass Deutschland voll ist. So dieses Bild, was du gemacht hast, so dieses Boot ist voll. Das klammert aber zwei Dinge aus. Erstens mal, dass gar nicht alle wollen. Also die meisten Menschen, da gebe ich Carla recht, migrieren ja im Prinzip entweder im eigenen Land oder in die Nachbarländer, weil sie in ihrer kulturellen Region bleiben wollen. Also das hat schon mit Sprache zu tun. Wenn ich in ein Land fliehen kann, in dem ich mit meiner Sprache weiterkomme, also jetzt angenommen, wohin würden Deutsche fliehen, ja, wir würden erstmal dahin fliehen, wo wir mit unserer Sprache auch vielleicht und mit unserer Kultur, also wir würden innerhalb Europa migrieren, sage ich jetzt mal. Das wäre jetzt mal das Erste. Also ich glaube nicht, dass die große Anzahl der Menschen sagen würde, ich nehme jetzt irgendein ein Land irgendwie, ja, also Ghana ist unser Mittelpunkt, da gehen wir hin. Ja, weil das würden wir alle sagen, das ist eine andere Kultur, ist ein anderes Klima, ist das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, dass es neben der rechtlichen, und da gebe ich dir recht, Carla, es gibt eine rechtliche Ebene. Und die rechtliche Ebene heißt das Recht auf Asyl. Das wird aber auch geprüft. Und tatsächlich ist wirtschaftliche Gründe kein Asylgrund. Also wenn jemand aus wirtschaftlichen Gründen kommt, wird er bei uns ausgewiesen. Was ich auf der anderen Seite wahnsinnig schwierig finde, weil ich oft sage, wir weisen ja die Falschen aus. Also wie oft lesen wir Geschichten von Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen, nachts aus der Bäckerei raus, irgendein Mensch aus Ghana, der jeden Nacht da steht und sein Brot backt und den erwischen wir halt auch, weil die Polizei weiß, wo er ist, ja, weil er halt nachts um 2 am Backofen steht, ja, und wir erwischen die anderen nicht, nämlich die im Prinzip in der Halbwelt untergetaucht sind in diesem Land, die mal da auftauchen und mal dort auftauchen und aber immer rechtzeitig auch wieder weg sind. Vielleicht auch Menschen, die, ich sage mal, im halbkriminellen Milieu, was natürlich auch immer, ich will jetzt nicht sagen, dass das, was ja dann implizieren würde, dass viele ins Kriminelle neigen. Nein, oft hat die Situation, weil das Kriminelle das Einzige ist, was dir als Wirtschaftszweig bleibt. Ja, also wenn du nicht arbeiten darfst und keine Unterstützung bekommst, weil du durch fünf Raster fällst, dann bleibt dir im Prinzip nur die Möglichkeit oft zu sagen, ich muss es mir auf irgendeinem Weg, und das ist halt dann meist Drogenhandel irgendwie. Das ist ja das Einfachste, wenn wir ehrlich sind. Wenn ich weiß, ich kann 10 Gramm da kaufen und kann das in kleinere Päckchen verpacken und mit einem Gewinn von 10% da weiterverkaufen auf der Straße, dann habe ich halt tagsüber was verdient. So, aber darauf wollte ich gar nicht raus. Also ich glaube, dass es eine Grenze gibt. Ich glaube, dass auch eine Gesellschaft für sich diese Grenze aber nicht definieren muss, sondern einfach sagen muss, wir müssen als Gesellschaft gucken, dass auch das Leben hierzulande lebenswert bleibt für die meisten. Und das hat auch damit zu tun, dass wir finanziell nicht alles tragen können. Auch das ist, also auch die Grenzen des Bundeshaushaltes sind einfach da. Also wir müssen einfach sehen, wenn und diese Probleme dürfen wir nicht wegdiskutieren. Wir dürfen nicht wegdiskutieren, dass es auf dem Wohnungsmarkt große Verteilungskämpfe gibt. Gerade Menschen, die arm sind, konkurrieren gerade blöderweise auch noch mit den Menschen, die jetzt zu uns migrieren. Das betrifft halt alle Menschen, die in ihrem Eigenheim sitzen, im Grün, überhaupt nicht. Ja, null. Das betrifft die halt gar nicht. Deshalb haben sie da überhaupt keinen Konkurrenzkampf. Und dieser Konkurrenzkampf geht halt auch dann um Jobs. Also gerade im prekären Milieu, wo es um 450-Euro-Jobs oder um einfache Tätigkeiten geht, auch da gibt es eine Konkurrenz, die da ist, und die darf man auch nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, dass du als Bundesregierung gut bedient bist, wenn du diese Probleme nicht ignorierst, wenn du sie ansprichst, wenn du sagst, ich sehe die, und gleichzeitig aber auch, und da bin ich wieder bei dir, Carla, zu sagen, es gibt ein Recht auf Asyl, wir stehen auf dem Grundgesetz, auf dieser Verfassung, auf die mit beiden Beinen stehen wir da, und deshalb entemotionalisieren wir diese Diskussion und führen sie nicht auf dieser emotionalen Ebene, wie viel sollen denn noch zu uns kommen, wie anders sind die, sie sind alle kriminell. Das ist ja alles eine Diskussion, die immer ins Abseits führt.
Ich glaube, dass das Problem wirklich dieses Kennenlernen ist. Also das ist dieses so, der sogenannte Ausländer, das ist das Problem. Wir kriegen dann von den Medien, die sich natürlich aus ihren eigenen Gründen gerne auf Straftaten von Migranten begangen, da drauf stürzen, weil das gute Quote gibt und so weiter. Und dieses, und wie gesagt, da erwähne ich nochmal den unserem pakistanischen Kollegen aus der Gastronomie, der zum Beispiel auch lange im Osten gelebt hat. Dann habe ich ihn gefragt, wie war das denn da im Osten da für dich? Sagt er, ja, eigentlich war das gar nicht so schlecht und gar nicht so, weil sein Onkel hatte ihn noch gewarnt, sei mal ein bisschen vorsichtig und so, und dann hat er gesagt, ja, aber das ist halt diese Begegnung, also wenn man den Menschen selbst begegnet, sind die ja gar nicht so, sondern das ist ja nur dieses, und das ist genau dieser Punkt, also das ist dieses, wenn ich dann mit ihm spreche, auch über andere Situationen und zum Beispiel auch über vielleicht Probleme, die Migranten machen, dann sagt, das ist ja etwas, was er zum Beispiel auch benennt und sagt, oh, das ist, warum? Was soll das? Was wirft das für ein Bild auf uns, ja, und so weiter? Was ist das für eine Scheiße? Und ich glaube, diese persönliche Begegnung oder diese, dass man eine Identifikationsfigur auch hat, sowas grenzüberschreitend, dass also nicht jemand hat, der, sagen wir mal, ausländische Wurzeln hat, der aber dann auch nur in seinem Dunstkreis, in seinen, so diese Inseln, die dann teilweise so irgendwelche türkischen Riesigen, wo da so alles Supermarkt und alles zusammen und so, nur wo da, diese türkische kleine Mikrogesellschaft in unserer Gesellschaft, die findet das dann toll, sondern es muss ja irgendwie einer sein, der so grenzüberschreitend ist, so verbindend ist, so, und dass man ein anderes Bild bekommt für sozusagen den sogenannten Ausländer, das finde ich halt auch sehr wichtig, weil ich glaube, persönlich gehen die Leute doch sowieso ganz anders damit um, als wenn du die in der Masse so verbrennt die Hexe, so diese, weißt du, das was man
das,
früher so.
Und auf der anderen Seite glaube ich, dass das Recht auf Asyl nicht über dem Recht dem Grundgesetz steht sozusagen. Also wenn jemand, ich glaube, wenn jemand straffällig wird in diesem Land, und es geht mir nicht um die Straftat, dass ich einen Termin verpasst habe beim Arbeitsamt oder dass ich irgendwie in der Kleinkriminalität eine Packung Kaugummi geklaut habe, sondern wenn ich eine Straftat begangen habe, die wirklich, ich sage mal, Tötungsdelikte, Körperverletzung, ja, wenn ich eindeutig gezeigt habe, dass ich nicht Teil dieser Gesellschaft sein will oder bereit bin, auch diese Gesellschaft anzugreifen, dann glaube ich, dass der Staat auch das Recht hat und das Recht haben muss, dann Härte zu zeigen. Und ich glaube, das ist das, was den Menschen unglaublich helfen würde. Das heißt nicht, dass wir die Kriminalität, die wir haben, die ja auch nicht übermäßig ist. Also es ist ja nicht so, und da wollte ich vorhin nochmal ein, wir malen ja ein Bild von Deutschland, das dem Untergang geweiht ist. Und das ist eine rechtspopulistische Taktik, die überall in der Welt funktioniert, die auch Donald Trump ja vorführt, der sagt, ich muss America great again machen, weil wir sind am Ende, wir sind erledigt. Und das ist ja das, was funktioniert, auch in der deutschen Politik inzwischen, dass wir so tun, als wäre Deutschland am Ende und wir überhaupt nicht mehr sehen, was für ein großartiges Land dieses Land auch ist, also welche Freiheiten wir genießen in diesem Land, welche demokratischen Grundsätze gelten, ja, wie viel Menschlichkeit in dieser Gesellschaft auch steckt und wie viel Solidarität in dieser Gesellschaft stecken könnte, wenn wir es zulassen. Ja. Ich glaube, dass Deutschland so ein Sehnsuchtland ist, auch für viele Menschen aus der Welt, hat ja Gründe. Und das hat nicht nur Gründe, dass Deutschland reich ist, sondern das hat auch Gründe darin, dass bei uns Menschen nicht wie der letzte Dreck behandelt werden. Ja, und das ist in anderen Ländern so. Das ist in Großbritannien so, das ist in Frankreich so, da weiß ich es in Italien so. Ja. Wenn du da jemand bist, der ein Asylbewerber ist, dann lebst du auf der Straße unter der Brücke. Ja, und hast keine Würde. Und dass wir Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, haben, auch da sage ich ja immer, Ding, auch diese Würde ist ja antastbar, gerade wenn du arm bist, aber dass es da schon mal steht, ist schon mal ein hohes Gut und wir dürfen das nicht vergessen. Und ich glaube, dass das, was wir, das ist eine Erzählung, die wir von uns viel mehr erzählen sollten, auch uns gegenüber, und sagen, eigentlich ist es auch ein sehr gutes Land, das immer noch besser werden kann, keine Frage, es gibt sehr viele Defizite, aber diese mehr zu erzählen, wir stehen am Abgrund, wir sind erledigt und morgen geht die Welt unter, das will ich nicht so nicht mitgehen.
Ich glaube, was auch noch dazu gehört zu der Geschichte ist, was in ganz, ganz fieser Art und Weise ist, wie Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, ist, dass, was auch Friedrich Merz ganz sicher jetzt ja offensichtlich macht, was du auch schon mal angesprochen hast, es gibt immer welche, die schuld sind und diese Menschen werden gegeneinander ausgespielt. Das heißt, die Menschen, die in unserem Land Bürgergeld empfangen, was ich ein sehr gutes Konzept finde, das ist sicher ausbaufähig, aber die Grundidee von Bürgergeld ist offensichtlich gut, dass man die Leute, die Bürgergeld empfangen, dann sagt, ihr hättet aber vielleicht ein bisschen mehr, wenn die ganzen Migranten nicht da wären. Und den Migranten wird so ein ganz falsches Bild zugewiesen. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, gerade in Deutschland oder sicher auch in vielen Ländern, dass Menschen, die sowieso schon ganz unten stehen, die an der untersten Nahrungskette stehen, dass die gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist wirklich immer wieder zu sehen und es ist immer wieder interessant aus einer wissenschaftlichen Sicht, aber natürlich total problematisch, weil, wie gesagt, Menschen, die sowieso schon ganz unten stehen, werden gegeneinander ausgespielt und die Menschen aber, die tatsächlich was machen könnten, und da kommen wir zum Thema Umverteilung, die in Deutschland wirklich beschissen läuft, muss man tatsächlich sagen. Da kann man wirklich auch mal kritisch, finde ich, mit Deutschland sein, wenn man sich überlegt, wie viel, es gibt 5 Familien, die so viele haben wie die restlichen über 50% von Deutschland. Das ist eine beschissene Umverteilung, das darf man einfach auch mal so sagen. Da steht Deutschland auch wirklich nicht gut da im Ländervergleich. Denn wenn man sich das mal überlegt, dass da vielleicht die tatsächlichen Menschen, die tatsächlich was ändern können, ganz oben sitzen, das sind die, die kaum Steuern zahlen müssen, die auch nichts vom Spitzensteuersatz zahlen müssen, die da drumherum kommen, weil sie guten Steuerkanzleien haben, weil sie einfach unheimlich viel Geld haben, was überhaupt nicht im Verhältnis zu der Arbeit steht. So viel kann niemand arbeiten, so viele tausende Jahre kann niemand arbeiten. Die haben nichts mit dem Mindestlohn zu tun, die haben gar nichts damit zu tun. Und ich glaube, wenn man da dann aber sagt, naja, wir hätten vom Bürgergeld ein bisschen mehr, wenn die Migranten noch weniger bekommen, das ist halt so eine ganz falsche Erzählung der Geschichte. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Christoph, dass es einfach, dass man vielleicht manchmal umändern muss, wie Sachen erzählt werden. Dass von Deutschland dieses rechte Gedankengut, Deutschland steht am Abgrund, Deutschland steht nicht so am Abgrund. Es läuft auch auf gar keinen Fall alles gut, aber es gibt kein Land, wo alles gut läuft. Auf gar keinen Fall. Das wäre keine Ahnung, das wäre dann das Paradies quasi, wenn alles gut laufen würde. Das gibt es so nicht. Und trotzdem muss man natürlich Sachen verändern. Man kann sich ja trotzdem nicht darauf ausruhen. Und Deutschland hat einfach diese wirtschaftliche Macht. Deutschland hat auch die wissenschaftliche Macht. Es ist einfach ein sehr gebildetes Land, was super ist. Die Analphabetisierungsraten sind zum Beispiel super niedrig. Das sind ja alles so Beispiele, wenn man sagt, Deutschland ist sehr gebildet. Und ich glaube, wenn man da ansetzt und sagt, okay, wir müssen da ein bisschen tiefer rein und wir müssen diese Bildung nutzen und trotzdem ausbauen, weil sie dafür sorgt, dass keine rechtspopulistischen Stimmen gewählt werden vielleicht, dann kann man da ansetzen und trotzdem sagen, Deutschland ist nicht so schlecht. Das ist nicht alles schlecht, was hier passiert. Das hast du, also hast du meiner Meinung nach vollkommen recht. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und man muss aber, wie gesagt, auch aufpassen, dass man nicht die Gruppen, die sowieso schon unten stehen, gegeneinander ausspielt, weil das ist eine völlig falsche Herangehensweise. Also.
Ja, also jetzt ist mir fast schon ein bisschen zu harmonisch hier. Deswegen, ich frage nochmal in die Runde. Jetzt, ich mach mal direkt ein Schlagwort, das passt ganz gut, und zwar Stadtbild von Friedrich Merz. Jetzt ist das natürlich im Großen und Ganzen natürlich quasi Populismus oder irgendwie, ich weiß ja auch nicht, warum man so war öffentlich, sowas, das genau bei ihm da, was er da für eine Idee dahinter stand oder keine Ahnung, das zu sagen. Jetzt ist doch aber
keine, trotzdem, ich kann nicht beruhigen, es stand keine Idee dahinter. Stand
keine Idee
Nein.
dahinter. So,
Nein.
Jetzt ist aber trotzdem ja so, das muss man ja trotzdem sagen, durch die Migration und so weiter haben sich natürlich die Städte trotzdem verändert. Also hier zum Beispiel Darmstadt sieht anders aus. Es gibt mehr Döner- und Handyläden und vor allem Friseure für Herren. Das ist einfach so. Also das ist ein Fakt. So, jetzt ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Also sage ich jetzt, das ist alles, hat sich total verändert, das war früher überhaupt nicht so, das muss wieder so werden wie früher. Also das ist ja auch eine wahnwitzige Idee. Da können wir ja auch direkt wieder den Karstadt und den Kaufhof eröffnen. Da konnte man früher übrigens Hundebabys kaufen noch, ja, will ich mal sagen. In meiner Jugend konnte man Hundebabys und kleine Katzen unten im Kaufhof, die waren hinter so einer Fensterscheibe, konnte man die sich aussuchen. Das ist mittlerweile verboten. So, wollt ihr da wieder hin zurück? Ja, wäre die Frage. Dass man Hundebabys in Kaufhäusern kaufen kann, also ich nicht, ja, als Tierschützer. So, aber ich will nur damit sagen, ja, ich will nur damit sagen, so trotzdem ist es ja einfach etwas, was trotzdem existiert. Also es ist trotzdem etwas, was natürlich, und dann vielleicht auch ältere Leute, je nach Gedankengut, was die so im Kopf haben, auch unterschiedlich bewerten. Also das steht ja außer Frage. Dass sich das verändert hat, steht auch außer Frage. Es ist nur die Frage, wie wir das benennen oder wie wir damit umgehen letzten Endes. Ob man dann, vielleicht sagt man dann, naja gut, Es liegt ja nicht daran, dass hier überall Handyshops aufgemacht werden, sondern es liegt ja daran, dass die Städte irgendwie nicht mehr die gleiche Infrastruktur haben oder dass vielleicht auch Leute, keine Ahnung, die hier groß geworden sind, vielleicht, das habe ich immer das Gefühl, nicht mehr so ein risikofreundliches Unternehmertum haben, sagen, wir machen einfach mal was auf. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das von Migranten eher genutzt wird, was ja gar nicht so schlecht ist, weil es auch zu einem theoretisch wirtschaftlichen Aufschwung führen könnte. Also so, dass wir da eigentlich sagen müssen, ja, wisst ihr was, wir haben jetzt hier diesen ganzen Leerstand und so weiter und so fort, vielleicht sollten wir mal insgesamt was machen. Und dann, weil dann kommen theoretisch eben, sagen wir mal, risikofreundliche Migranten, so nenne ich sie mal, und die machen dann halt die Sachen auf, denn das Stadtbild verändert sich und dann sagen wiederum die Deutschen in Anführungsstrichen, ja, jetzt ist ja alles nicht mehr so wie früher. Ja, aber das ist ja nicht das Problem. Es ist ja nicht das Problem, dass die Migranten kommen und machen und verändern das Stadtbild, sondern es hat ja was damit zu tun, dass wir aus uns heraus quasi keine Regeln schaffen. Und ich glaube, das ist manchmal das, was Menschen, die dann möglicherweise auch die AfD wählen, vielleicht auch antreibt, dass sie sagen, es geht auch ein bisschen um Identität. Da ist dann die Frage, was ist das? Aber, und ich sage auch ganz gerne, wenn es um Nationalideen geht oder Stolz oder was auch immer, das natürlich lehne ich ab. Aber es gibt natürlich eine gewisse Art von Heimat. Und das, wo ich lebe, ist meine Heimat. Und die möchte ich natürlich in gewisser Weise schützen, weil das ist quasi das Einzige, was ich habe. Also so. Und natürlich ist meine Heimat dann eben nicht in Venezuela oder im Sudan, sondern die ist halt hier. Und ich möchte auch gerne, dass die so bleibt wie hier. Ich möchte nicht, dass sie so wirklich wie in Venezuela oder im Sudan. Vor allem nicht im Sudan, ja? So. Also was mache ich? Wie komme ich damit klar? Ich verstehe ein bisschen das Gedankengut, die diese Menschen haben, die sagen, wir brauchen ein bisschen Identität, was aber auch durch den Zweiten Weltkrieg so aufgeschüttelt wurde, ja? So ist alles klar, brauchen wir nicht drüber reden. Wie kriegen wir das denn trotzdem hin? Ich glaube, wir kriegen es nicht hin, indem wir weiter sagen, nee, wir bleiben hier linksliberal, das bleibt alles so, wie es ist und wir, das kommt noch mehr und das, so, weil wenn das klappen würde oder wenn das geklappt hätte, würden doch diese auch rechten Parteien nicht so erstarken. Die würden doch gar nicht so stark werden, wenn das eigentlich alles okay wäre. Es ist doch eigentlich alles gar nicht okay und wir müssen doch eigentlich versuchen, wenn wir wirklich eine Mitte bilden wollen, mit diesen Menschen, und das ist immer wieder meine Idee, in irgendeinen Kontakt zu treten und in irgendeinen Kompromissbereitschaft zu kommen, um irgendwie zusammen hier zu leben und sich nicht die ganze Zeit sich, die sagen, nein, wir haben recht und die anderen sagen, nee, wir haben aber recht. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde ja spannend, dass du es auf die Läden bezogen hast. Ich habe seine Aussage ganz klar auf Menschen bezogen gesehen. Also, dass er sagt,
mir
ist das hier zu Multikulti. Ich sehe zu viele Männer mit dunklen Bärten und dunklen Haaren und womöglich noch Menschen mit dunkler Hautfarbe, mit schwarzen Menschen. Und das ist mir alles zu viel. Das ist... Und da kann ich aber nur sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens mal, wenn wir beklagen, dass, Menschen, Asylbewerber in der Innenstadt rumhängen und ihre Zeit verkloppen, weil sie nicht wissen, wohin mit sich, an bestimmten Plätzen vielleicht oder an Bahnhöfen rumhängen. Und dann muss man sagen, dann musst du sie arbeiten lassen. Dann musst du ihnen einfach die Möglichkeit geben, weil das sind ja nicht alles Leute, die nicht arbeiten wollen, sondern da sind auch ganz viele, zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal, die auch einfach nicht arbeiten dürfen, ja, die man nicht lässt. Mhm. Und du musst sie lassen, du musst ihnen die Chance geben. Also das ist das Erste, was ich sage. Du kannst nicht sagen, ich will, dass Menschen sich integrieren hier und gleichzeitig sagen, ich streiche die Sprachkurse und ich lasse sie nicht arbeiten. Ne? Das ist ein Widerspruch und diesen Widerspruch muss ich auflösen. Also ich kann immer hinterher noch sagen, und da bin ich dann auch jemand, der sagt, da wäre ich jetzt kompromissbereit, wenn jemand zeigt, dass er nicht bereit ist, sich in diese Gesellschaft einzubringen. Egal wie das jetzt aussieht. Und ich weiß, dass das mit vielen Problemen zu tun hat, dass es auch kulturelle, religiöse, weiß ich was, alles Unterschiede gibt, die vielleicht auch für beide Seiten schwierig sind. Ja. Aber ich glaube, dass wir den Willen voraussetzen können und dürfen und vielleicht auch nach einer ersten Chance noch eine zweite Chance geben, aber da, bei der dritten Chance sagen, so, das war's jetzt. Also da müssen wir als Gesellschaft auch eine Grenze ziehen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass halt Friedrich Merz den großen Fehler macht, dass er das Deutschsein wieder auf weiße Hautfarbe bezieht und sagt, das ist Deutsch, das ist unser Stadtbild, so wie das auszusehen hat. Das sind Rentner in Funktionsklamotten mit Chibo-Klamotten, das ist Deutschland, so wie das aussieht. Wie man das ja manchmal noch in so Kurorten, ich war jetzt in Bad Salzuflen neulich mal, zwei Tage habe ich da gespielt und du läufst durch die Innenstadt und du fühlst dich so ein bisschen zurückversetzt, wie in der Vergangenheit der weiß ich, 70er, 80er, 90er Jahre, wo das so war. Ne, da gibt's richtig noch ein Kurhaus so, und ein Kurpark und da werden Enten gefüttert von Rentnern, so wie man das halt im Bild in seinem. Aber das ist die Welt von heute einfach nicht mehr. Und das muss man, und da muss die Politik, also so viel Progressivität erwarte ich auch von einer konservativen Partei wie der CDU, dass sie sagt, das ist die Realität, die wir haben, und die können wir nicht, die ist nicht diskutabel. Die ist einfach nicht mehr diskutabel. Also du kannst ja nicht jemanden absprechen, wenn er hier geboren ist und dunkle Hautfarbe hat, zu sagen, du bist zweite Klasse, du bist Stadtbildproblem. Das kannst du doch. Also da frage ich mich, wo kommt das her? Ja? Und das hat er ja, glaube ich, hinterher auch ein bisschen bereut, als man ihm das klar gemacht hat. Aber in ihm steckt halt der alte Sauerländer, der im Sauerland halt sagt, im Brilon sehen alle so aus wie ich. Und das erwarte ich jetzt auch von der Gesellschaft. Das ist das Stadtbild, was ich erwarte. Und da muss man einfach sagen, da bin ich auch gnadenlos gegenüber allen Älteren, die sagen, ich habe da ein Problem mit, sage ich, aber das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Das darf nicht das Problem dieser Gesellschaft sein. Das ist eine Diskussion, die ich überhaupt, also die finde ich nicht führbar. Weil das ist eine Realität, das ist ja wie ein die Realität ist da und das ist ja ähnlich mit den Läden auch, also da kommen wir jetzt dann wieder auf das Ladending. Ja. Die Realität ist die, dass es Leute gibt, die sagen, ich mache einen Barbershop auf, ich mache einen Dönerladen auf. Ja. Und es gibt Leute, die essen Döner. Ja. Und das sind auch vornehmlich nicht nur Migranten, sondern das sind auch Deutsche, die Döner essen. Döner ist inzwischen eines der deutschen Nationalgerichte. An der Dönerpreisbremse sieht man das. Also, dass es Leute gibt, die fordern eine Dönerpreisbremse der Bundesregierung, dass man sagt, der Döner ist Grundnahrungsmittel in Deutschland. Ja. Das heißt, das ist ja eine Realität, die genauso da ist. Ja. Also, es ist genauso wie McDonald's inzwischen in Deutschland ja auch eine Realität ist. Ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, das ist nicht mehr, das ist, ich wünsche mir mehr Wienerwald. Der Wienerwald ist halt nicht mehr da, den gibt's nicht mehr.
Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, ja. Aber ja, stimmt. Das fällt mir jetzt gerade ein, den gibt's gar nicht.
Jetzt fällt dir auf, dass der Wienerwald nicht mehr gibt.
Aber es gab immer Wienerwald, ja, siehst du, wo du es sagst. Ja. Es gab immer Wienerwald. Wo ist der eigentlich hin? Was passiert? Konkurs? Ich weiß. Ja, wahrscheinlich. Aber weißt du, ich habe irgendwann mal einen Schauspieler hier in der Sendung gehabt, der heißt Aykut Kayacik, der ist so türkische Generation, also zweite Generation, glaube ich, lebt in Berlin und ja, der ist jetzt mittlerweile Mitte 50, Ende 50, glaube ich. Und der hat auch zu mir gesagt, der ist nicht so ganz so, also er ist schon so ein bisschen bekannter, aber der hat gesagt, hätte ich es nur so gemacht wie Errol Sander, hätte ich nur meinen Namen geändert, weil bei ich kriege immer nur für, also Aykut Kayacik kriege ich halt die typischen, kannst du einen Dönerbesitzer spielen, Dönerladenbesitzer spielen und so weiter und so fort. Und der sagt aber halt auch, und da habe ich diese Generation oder diese, also vor allem auch die Generation, aber diese deutsch-türkische Generation, also das war natürlich alles im künstlerischen Bereich, aber da habe ich noch ein paar andere Schauspieler auch kennengelernt und Schauspielerinnen, die genau das gleiche Problem haben. Die sind hier, die sind hier geboren, aber und in der Türkei werden die eben als so halb deutsch betrachtet und hier werden die als quasi immer noch türkisch betrachtet. Der Aykut sagt dann, ja, in Berlin, in meinem kleinen Dunstkreis, das ist meine Heimat, da bin ich integriert. Aber außerhalb nicht, da bin ich immer irgendwie dann doch der Türke. Da frage ich mich, wie krass eigentlich, ich meine, der Typ ist auch, der Aykut ist so, das könnte auch so ein Berliner sein, du merkst das eigentlich auch gar nicht so, ja. So, da frage ich mich, wie kommt das zustande, dass die Leute das immer noch nicht dann tolerieren, zu sagen, das ist einer von uns. Also wie passiert das, ja? Das ist ja kein neues Problem, ja. Das ist ja schon ein älteres scheinbar.
Ich glaube, dass man da klar, was ich jetzt ja gerade schon gesagt habe, man muss sagen, das ist dein Problem, das ist dein privates Problem. Andererseits glaube ich, dass man auch, solange die Haltung nicht ins Rassistische reingeht oder in die komplette Ablehnung, glaube ich, auch den Leuten gnädig Zeit geben muss. Also ich glaube, es braucht Zeit und ich glaube, es wird eine Generation geben. Vielleicht ist es jetzt die nächste Generation, in der auch schon einfach von Kindesbeinen an, von der Kita an, einfach Menschen dabei sind, die anders sind, die anders aussehen vielleicht auch und die trotzdem einfach als Mensch wahrgenommen wird und nicht als dessen Migrationsgeschichte. Ja? Also ich glaube, dass wir davon wegkommen werden und das ist meine große Hoffnung.
Ist es dann das neue Deutschland sozusagen? Ist es dann das neue Deutsch? Also weil ich kenne das ja auch von meiner Tochter, die versteht viele Sachen gar nicht, weißt du, weil die ganz anders groß wird. Das ist das, was du gerade sagtest. Ist das dann eine neue deutsche Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie das Weltbild. Alles wird neu definiert von Generation zu Generation. Deutschland ist ja auch nicht mehr das Deutschland von Goethe und Schiller irgendwie. Ja? Also auch schon allein die Sprache hat sich verändert. Ja? Es war eine Ständegesellschaft, es war eine Feudalherrschaft irgendwie. Es gab Fürsten. Alles ändert sich. Also die Welt ändert sich. Also zu glauben, dass wir, das ist ja dieses tausendjährige Reich, was dann Höcke dann immer, diese tausendjährige deutsche Geschichte und so, ja? Wo ich sage, ja, die ist ja da, aber trotzdem hat sich auch dieses Deutschland ja verändert. Ja? Und wir können noch nicht so tun, als wäre ein Weltbild oder ein Volk was Statisches. Das ist nie statisch. Das war noch nie statisch. Das wäre ja Inzucht, komplette Inzucht. Ja, wir würden alle rumlaufen wie der ganze Adel, der degeneriert ist über Generationen hinweg, irgendwie, ja, geistig komplett verblödet, ja, weil er halt immer nur in sich. Nein, natürlich müssen wir Veränderungen auch aus Herausforderung, also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen zu sagen, das ist super easy, ja, das beschließt du einfach mal als Regierung und sagst, so ist jetzt Deutschland, das wird nicht so funktionieren. Wir müssen aber den Leuten trotzdem klar machen, sagen, pass mal auf, am Ende ist es dein Problem, wenn du damit ein Problem hast, dass es so viele Dönerläden in den gibt, dann geh öfter Schnitzel essen, dann macht vielleicht das Schnitzelhaus wieder auf, ja, also dann musst du einfach sagen.
Ja, Wienerwald,
ja. Oder Wienerwald, also weiß ich, oder mach selber, also dann mach einen Wienerwald auf, ja, dann mach wieder ein deutsches Hähnchenrestaurant auf, ja, sei so mutig und setz dem was entgegen, ja, und das ist dann für mich okay, das kannst du machen und wenn es erfolgreich ist, ja super, warum nicht, ja, also das kann alles nebeneinander existieren, ohne dass dem anderen, und das ist ja das immer, wenn wir Rechte zugestehen, dann glauben wir immer, wenn jemand mehr Rechte hat auf der einen Seite, dass dem anderen was weggenommen wird, aber Rechte nehmen ja nicht ab auf der einen Seite, wenn sie jemand anders auch hat. Ja, das ist ähnlich wie der Ehe für alle. Ja, da war ja ein Aufstand, und jetzt dürfen die Schwulen heiraten und wo ich sage, was geht dir verloren? Nichts. Ja. Nichts. Also du musst nicht, also es ist ja nicht Ehe für alle, heißt ja nicht, dass alle jetzt gleichgeschlechtlich heiraten müssen. Nee. Also ist habe ich nirgendwo gehört, ja. Gibt's nicht. Wobei, ja, und auf der anderen Seite ist ja die traditionelle Ehe ja weiterhin existent. Also die verliert ja nicht dass die jetzt weniger wert ist. Ja? Also das ist ja genauso existent. Ja? Also das ist so eine Illusion und da gebe ich dir wieder recht, was du vorhin schon gesagt hast oder was Carla auch gesagt hat, dass man versucht, die Menschen gegeneinander auszuspielen. Das ist ein beliebtes Spiel, indem man sagt, ah, guck, dir wird was weggenommen, wenn der jetzt ein Recht bekommt oder wenn der ein Zugeständnis bekommt. Was ganz oft überhaupt nicht der Fall ist. Ganz oft ist es so, du gibst dem ein Recht und der wird plötzlich auf eine Stufe mit dir gestellt und du kannst plötzlich auf Augenhöhe mit dem diskutieren und der fühlt sich nicht mehr zurückgesetzt und plötzlich entsteht eine Gemeinschaft. Ja, also entsteht gemeinsam was, wo wir sagen, wir begegnen uns endlich auf der Ebene, wo wir gleichwertig sind, ja. Das ist, ich glaube, das ist was einer Gesellschaft enorm viel bringt als Mehrwert, weil plötzlich sich alle wertig fühlen und nicht zurückgesetzt.
Ich glaube halt schon, also deswegen meinte ich das vorhin auch so mit meiner Tochter. Ich glaube, das ist schon diese Generation, die sich, und ich weiß nicht, aber es ist wahrscheinlich bei dir auch, Carla, in deiner Generation schon so, also dieses normaler damit umgehen, nicht mehr verstehen, warum man Polenwitze gemacht hat früher oder also so dieses, dass es ganz natürlich ist, dass man miteinander, es gibt zwar vielleicht Klischees oder Vorurteile, die dann in dieser Generation vorherrschen, aber das sind nicht unsere Vorurteile, das sind nicht unsere Klischees, das ist nicht das, was, und Klischees, negative und vielleicht auch positive oder was auch immer, aber es sind nicht unsere, es ist was Neues, was diese Generation hat und das glaube ich schon, vielleicht ist es auch nur diese Bubble und dieser Dunstkreis, den ich jetzt, von dem ich spreche, vielleicht ist es woanders, ganz anders, aber ich habe das Gefühl, dass diese jungen Menschen anders damit umgehen, denen ist aber auch trotzdem das bewusst, also so, das ist denen schon bewusst, dass es dann eben, hat Leute in der Klasse, die da weiß sie, ja, die natürlich, die haben einen anderen Hintergrund, einen anderen kulturellen Hintergrund, deswegen sind die auch teilweise anders, deswegen sehen die manchmal Dinge auch anders, das ist denen schon bewusst, das ist, diskutieren die nicht weg, also die sagen dann nicht, wir sind alle gleich, aber im Endeffekt schon, also wir sind schon alle gleich, aber trotzdem kommen die aus der arabischen Welt und haben vielleicht deshalb diese Hintergründe und wir halt nicht. So, also das ist bewusst, man geht irgendwie anders damit um. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht, Carla, in deiner Generation auch schon so. Also von daher müsste eigentlich die Bewegung in so eine Richtung sein. Also es ist halt die Frage, weil das haben wir vorhin ja auch gesagt, es gibt dann viele junge Leute, die wieder die AfD wählen. Die gibt's ja auch noch, die werden ja dann auch älter. Die gehören ja auch zu der Generation. Ich weiß gar nicht, ob wir die...
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass ja besonders, dass die jungen Männer immer rechter werden und junge Frauen immer progressiver werden. Also es ist ja eine ganz klare, deswegen ist ja auch partnerschaftlich, wird in Zukunft wahrscheinlich schwierig, weil Meinungen immer weiter auseinandergehen nach Geschlecht. Also Frauen werden immer progressiver, junge Frauen. Und junge Männer, das ist ja auch so dieses jung-männlich-rechts. Das ist das, was man in meiner Generation jetzt so kennt. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man wirklich das auch differenziert und sagt, okay, dann kann man auch vielleicht genauer auf das Problem eingehen. Was ist das Problem? Was ist vielleicht eine neue Dominanzdefinition oder ich weiß nicht, was man genau verändern müsste, aber dass man da wirklich schaut, okay, man kann nicht sagen, es sind nur die jungen Menschen, sondern es sind tatsächlich die jungen Männer, die immer rechter werden und es gibt auch junge Frauen und es gibt auch junge Männer, die links sind, das will ich da jetzt nicht absprechen, aber es ist trotzdem eine Tendenz, dass es immer weiter auseinander geht und ich glaube, das ist wichtig zu beachten bei der ganzen Sache, weil man natürlich auch einfach sagen muss, dass die tatsächlichen Straftaten, unabhängig davon, ob die jetzt von Ausländern oder von Deutschen getätigt werden, werden sie vor allem von Männern, unabhängig von Herkunft, getätigt. Das ist einfach festzustellen. Und wenn man sich die Femizidraten anschaut, dann sind das eben die Männer die Täter häufig. Und es gibt immer wieder Ausnahmen, auf jeden Fall. Aber die sind leider so wenig, also nicht relevant, die sind relevant, aber die sind einfach so wenig nennenswert, häufig von den Zahlen einfach, dass man da auch auf jeden Fall differenzieren muss, meiner Meinung nach. Dass man nicht mehr sagt, ja, die jungen Menschen werden rechter, sondern die jungen Männer werden rechter.
Wie ist ja, denn und dein? Dass wir halt, lass mich noch eine Sache zu dem, was du gesagt hast, dass es natürlich, wenn mehrere Kulturen zusammentreffen, es einfach auch klar wird, dass es Unterschiede gibt. Und ich finde, das ist so ein Bedürfnis, was viele haben, gerade auch aus der rechten Szene, dass sie irgendwie so eine Volksgemeinschaft haben wollen, die alle gleich sind und die alle gleich denken. Und ich sage, das ist doch total langweilig. Ja? Also es ist doch total langweilig, wenn ich nur mit Leuten zusammen bin. Jede Diskussionsrunde macht doch viel mehr Spaß und Freude, wenn ich jemanden dabei habe, der eine andere Haltung hat oder der es ein bisschen anders sieht und der vielleicht auch eigene Erfahrungen reinbringt, der was anderes erlebt hat, der was anderes gesehen hat. Das macht's doch spannend. Wenn alle das Gleiche sind und haben und denken und fühlen, ja, Also
klar, aber das ist dann also so. ich gebe dir dann natürlich, und das ist ja das Thema Vielfalt und so, und da gebe ich dir auch absolut recht. Nur ich glaube, es ist manchmal auch wichtig, jemanden zu haben, der halt genauso tickt wie man selbst. Also das ist so ein bisschen dieses, ich finde, das gibt manchmal, ich hatte gerade, das war ein ganz anderes Beispiel, aber so ist ein bisschen übertragbar für mich, so eine Situation, wo ich einfach persönlich, ging natürlich um Frauen, es war natürlich ein Beziehungsproblem und so, Entschuldigung, Carla. Und jemand sagte zu mir, hat das so analytisch betrachtet, weißt du, so analytisch ja und so. Und dann ist eine tolle Diskussion daraus entstanden, durch dieses Analytische. Aber ich hätte eigentlich gerade was Emotionales gebraucht. Ich hätte lieber jemand gebraucht, der sagt, ja, ist einfach scheiße, weißt du, so. Also, und das ist manchmal so das, was mir da näher ist, ist sozusagen das, was so, das fördert oder stiftet, ist identitätsstiftend für mich dann in dem Moment so. Da ist es gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist manchmal das, was andere Leute dann auch vermissen, dass sie sagen,
aber
die Vielfalt,
weißt du,
das ist toll, ja, weißt du? Aber
ich weiß, was du meinst, aber das ist ja ungenommen. Also ich sag mal, am Ende sind wir alle Menschen und diese Menschlichkeit, das ist unabhängig von Religion, von Kultur, von Hautfarbe, von allem. Am Ende bist du ein Mensch und ich sage, Mitgefühl zu zeigen oder Empathie für jemanden zu zeigen, das ist doch, also zu glauben, dass das abnimmt, nur weil wir unterschiedlich sind, das ist doch eine ganz andere Ebene für mich. Also für mich ist das eine komplett andere Ebene. Also ich kann doch mit jedem Mitgefühl haben, ob der die Hautfarbe hat oder ob der welche Religion oder wie der aussieht oder wie der rumläuft oder weiß ich was, welche politische Haltung sogar der hat. Ich kann ja auch Mitgefühl sogar mit einem Nazi haben um mir. Ja? Wenn der in einen rostigen Nagel tritt da vorne und sich den Fuß hält, dann sage ich doch nicht, ja, bist halt ein Idiot, ja. Sondern dann sage ich, kann ich dir irgendwie helfen irgendwie. Also das wäre jetzt ja schon meine erste Reaktion erstmal, unabhängig.
Ja gut, das ist halt das Zwischenmenschliche, zwischen zwei Menschen. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, dass das ja dann oft eben das Entscheidende ist, wie wenn zum Beispiel dieses Bild von der Ausländer, also wenn man jemandem begegnet, begegnen sich zwei Menschen und kein...
Aber das wird ja politisch auch gemacht, also letztendlich wird das jetzt ja, um auf die große Politik zurückzukommen, weil ich ja auch demnächst los muss, um den Kreis zu schließen, es wird ja immer über den Iran oder die Ukraine oder die Russen gesprochen, ja, die sind so, oder der Russe will keinen Frieden oder weiß ich was, wo ich denke, ja aber das ist so eine Verallgemeinerung, die dann so ein Klischee schafft, so eine Hülle von irgendwas, für das man auch keine Empathie mehr haben kann dann. Ja, also wer ist der Iran? Der Iran ist genauso vielfältig wahrscheinlich wie Deutschland. Ja, also was ist das Deutschland? Das ist eine Illusion zu glauben, dass das irgendeine homogene Masse ist, die alle das Gleiche wollen und das Gleiche denken. Das ist nicht so. Und das war noch nie so. Und das ist aber das würde man gerne in bestimmten Kreisen, hätte man das gerne, dass man das so entmenschlicht, aber am Ende geht es doch um die Menschen. Also deshalb, wenn ich Mitgefühl habe, dann immer mit den Menschen in dem Land. Also wenn jetzt da Bomben fallen, dann weiß ich, es sterben auch Unschuldige. Die sterben einfach da. Ja. Und ich kann deshalb so einen Krieg am Ende nie gutheißen. Ich kann den irgendwie, also ich kann verstehen, dass man so ein Regime weghaben will, was irgendwie viel, 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 viel Leid, das sind Mörder und Terroristen und weiß ich, wie man sie alle bezeichnen will. Aber am Ende sterben jetzt halt auch Unschuldige und ich frage mich, ist es das wert? Was ist der Preis für die Freiheit? Ja? Was ist der Preis? Und sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen? Das sehen wir jetzt in der Ukraine auch und diese Diskussionen, finde ich, sind so wichtig, die sind unglaublich wichtig. Ja? Da geht es dann wieder um Wehrpflicht auch, die Diskussion, welchen Preis wollen wir bezahlen für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit?
Stimmt, Wehrpflicht hatten wir heute nicht, aber ich will, das machen wir beim nächsten Mal. Dann wissen wir genau, dann haben wir vielleicht auch schon mehr Fakten, was jetzt gerade Stand der Dinge ist. Aber Stand der Dinge eben.
Ja.
Würdest du jetzt nach unserem Gespräch und auch dem, was ich so rausgehört habe, war ja schon so eine bisschen Gegenwartsbeschreibung, aber auch so ein bisschen, wie die Zukunft aussehen könnte oder auch nicht. In einem Satz, in der Stand der Dinge, was würdest du sagen, Christoph? Auf was können wir uns heute einigen? Was ist der Stand der Dinge für uns als Gesellschaft und in Deutschland?
Also, dass wir in einer fragilen Zeit leben und dass wir momentan noch die Entscheidungsmöglichkeit haben, wohin wir uns bewegen. Also, ob wir eine freiheitliche, offene Gesellschaft bleiben oder ob wir nicht. Und das entscheidet sich, würde ich sagen, in diesem Jahr. Ich glaube, dass dieses Jahr enorm entscheidend sein wird. Und noch haben wir die Freiheit, das zu entscheiden und wir können in den USA sehen, wie schnell es gehen kann, dass du als Gesellschaft auch als Menschen auf der Straße einfach erschossen werden kannst von irgendwelchen Regierungstreuen, ohne dass sie dafür belangt werden, also dass das möglich ist. Und da können wir jetzt sagen, wir können uns jetzt noch für die Freiheit entscheiden oder sie ist dann dahin und dann ist es auch zu spät. Ich glaube, dann kannst du nicht sagen, sorry, jetzt wollen wir wieder zurück dahin. Das wird dann nicht mehr gehen. Hm.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Christoph, würde ich sagen.
Aber Carla, lass Carla noch sagen, es würde mich interessieren, ob sie auch so ein Fazit hat.
Ja, bitte,
Carla. Wo wir stehen.
Ja, ich glaube, ich würde es einfach in einem Wort machen. Ich würde einfach sagen, es ist ausbaufähig. Ich glaube, wir haben eine gute Basis, wir können auf was aufbauen, aber wir müssen es halt auch nutzen. Und das schließt eigentlich ganz an dem an, was du gesagt hast. Wir haben Ressourcen, wir können es nutzen, aber wir müssen halt was draus machen. Und wir wissen, was in unserer deutschen Geschichte schon passiert ist. Wir wissen, wozu Menschen fähig sind. Wir können uns nicht darauf berufen, wir wussten es nicht, wir wissen es. Und wir müssen dieses Wissen nutzen. Und ich glaube, deswegen können wir das noch ausbauen. Wir müssen es ausbauen wahrscheinlich. Ja. Hm.
Ja, und ich sage nochmal als auch Abschluss, wir müssen uns irgendwie in der Mitte treffen. Das ist so ein bisschen mein Ding. Ich finde, wir müssen irgendwie schauen, dass wir miteinander sprechen, aber uns die Fronten nicht so weiter hart werden lassen, ja.
Das und ich glaube auch, dass diese Mitte laut werden muss. Also ich glaube, dass es jetzt einen Aufstand der Stabilen braucht vielleicht, weil die waren sehr leise. Ich glaube, die haben auch, wenn man das Internet anguckt, ist das ja immer nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser, also wenn du jetzt sagst, diese Hasskommentare und so. Ich glaube nicht, dass das von der großen Mehrheit der Menschen kommt, sondern das kommt aus einer kleinen, wütenden, ob zu Recht oder nicht, aber frustrierten, hoffnungslosen, defätistischen Gemeinschaft, die es gibt. Ja, die es gibt, die Frust vor sich herschieben und die wollen, dass dieser Frust gehört wird oder obwohl ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob sie überhaupt gehört werden wollen, sondern sie wollen ihn einfach loswerden. Aber ich glaube, dass es eine stabile Mitte gibt, die sagt, pass mal auf, jetzt mal alles einmal durchatmen und wir bleiben jetzt auch mal das, was bisher wertvoll war in dieser Gesellschaft, bleibt wertvoll. Und das ist das Zwischenmenschliche vielleicht, das ist vielleicht auch das Grundgesetz, weiß ich, die Würde des Menschen. Ich glaube, die müssen sich jetzt zeigen. Die können sich nicht mehr verstecken und die dürfen auch nicht fliehen ins Private, was halt auch viele machen, zu sagen, okay, ich kümmere mich um meinen privaten Bereich, irgendwie, dass da alles gut ist, und ich mache meinen Garten und ich habe meinen Schrebergarten und ich fliege zweimal im Jahr in Urlaub und gucke, dass ich mein persönliches Glück habe. Auch den Leuten muss man, glaube ich, sagen, auch dein Glück ist jetzt gefährdet. Also das steht jetzt zur Disposition und du kannst jetzt entscheiden, ob du mitmachst da.
Ja. Deswegen werde ich jetzt nochmal meinen Abschiedsgruß nochmal formulieren und ich finde das auch ganz toll, weil du musst los. Das ist so ein bisschen, als würden wir Wetten, das machen. Da waren ja auch manchmal so die berühmtesten Gäste, die haben auf der Couch, die haben gesagt, ja, aber er muss jetzt gleich wieder los in Flieger, der Flieger geht direkt und so. So ähnlich ist das heute bei uns auch. Also der Flieger geht direkt und du musst los.
Ja, der Flieger ist halt der Regionalexpress nach Buxtehude, weißt du, aber das ist der Unterschied zu Tom Hanks, aber sonst alles gut.
Ja, man muss im Kleinen anfangen. Das ist schon in Ordnung. Also, lieber Christoph, es war uns ein Fest, dass du uns erneut besucht hast. Vielen lieben Dank für deine Gedanken. Ich denke, dass wir uns wahrscheinlich sogar noch im Laufe des Jahres, Ende des Jahres, sehen wir uns bestimmt mal wieder, dann können wir ja nochmal auch zurückschauen, ob das alles auch, wie sich das entwickelt hat. Weil es bleibt ja weiterhin spannend, muss man sagen. Ja.
Gut.
Das alles Gute in Buxtehude, ja?
Dankeschön.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, lieber Christoph.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao. Tschüss.